Mein Browser zurecht machen. So, was haben wir hier alles?
Mein Browser zurecht machen.
Ich muss doch hier meine Notizen. Ich habe wirklich, tatsächlich bin ich dann gestern doch noch ein bisschen länger an diesem Riesenthema hängen geblieben, als ich gedacht habe.
Was wird das wohl für ein Thema sein, dieser Folge? Das ist der Hinweis, dass ich schon auf Rekord gedrückt habe.
Ach so. Hast du gespoilert jetzt, oder was?
Nee. Ich glaube, der erste Satz, den die Menschen hören, ist, dass du mit deinem Browser, ist übrigens auch so ein kleines Veranstaltungsmagazin in Nordhessen, Browser.
Ja, okay, komm, auf, hau raus.
Folge 38, Freunde der Präastronautik, wissen, was jetzt auf sie zukommt. Anderthalb Stunden feinste UFO-Unterhaltung aus dem Hause Alarmstufe in und um Aschaffenburg. Herzlich willkommen in der Leitung, Mischa.
Guten.
Hallo Paul. Wie ist es auf dem Saturn?
Windig.
Windig.
Windig, es stürmt nochmal die nächsten Monate.
Sehr fix, es stürmt. Mischa, wie ist bei dir auf dem Mond so? Bei meinem Grundstück, hast du denen eigentlich ein paar Sachen mitgegeben, jetzt wo die Mondmission da unterwegs ist?
Ja klar, ich habe erstmal so ein bisschen, was ich jetzt brauche, um Vorgarten zurechtzumachen. So erstmal Vertikutiere, so ein Sack Rasensaat, ne, was du so brauchst dann. Ja. Ne?
Dünge.
Genau. Die Grasnarbe, ein bisschen lüften, ein bisschen düngen, ne? Genau.
Ja.
Und da mache ich mir dann so einen schönen Schrebergarten da hoch.
Krass.
Ne?
Schön.
Da kommt dann so eine, da werde ich dann so einen, erst so einen Wohnwagen hinziehen und dann werde ich dann immer mehr einbauen, bis das Ding dann quasi zweistöckig ist mit so West- und Ostflügel. Und dann, ja, dann können die Aliens gerne kommen.
Ist es eigentlich eher so?
Aber Schuhe ausziehen vorher dann.
Ist, ja?
Ist es eigentlich mit den ganzen Mondstaub da reintragt, dann
ist es eigentlich eher so ja, wie soll ich sagen, ist es so ein Steingarten oder hast du da eher schon
ja, es ist Steingarten auf dem Mond, so schöne wie heißen diese Dinge?
Käse. Käse nennt man das, Mondkäse.
Ein Käsegarten, ja.
Käse.
Wie heißen denn Rabatten? Nee. Diese eingekäfigten Steine, quasi eine Mauer, die aus Steinen in Käfigen besteht. Wie heißen denn diese Dinge?
Ja, ich kenne diese Dinge.
Nee, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Nein, ich bin gern für Grün und viel Pflanzen und irgendwas, was wild wuchert, dass man es nicht immer nachschneiden kann.
Ja.
Weißt du, so habe ich das damals bei unserem alten Haus, wo wir gewohnt haben, hatten wir auch so eine Hecke. Und die habe ich quasi nur so zweimal im Jahr gestutzt, im Gegensatz zu unserem Nachbar, der das jede Woche mit Lot und Nagelschere genau das Ding immer in den rechten Winkel gebracht hat, habe ich das einfach zweimal im Jahr quasi bis auf die Grundäste zurückgeschnitten, dass du wieder zwischen Auto und Hecke noch vorbeilaufen kannst, ne, weil sonst ja kein Kinderwagen mehr durchgepasst hat. Und die sah dann immer scheiße aus, einfach die Hälfte vom Jahr. Und dann gab es so zwei Wochen, da sah die gut aus und dann war sie wieder zu viel. Also, ich bin ja keiner, der da
einen Golfplatz
braucht. Ja.
Muss ja mal gucken. Das ist schön. Das ist schön. Die Mondmission ist unterwegs zum Mond.
Ja.
Und gestern kam eine Meldung raus, ist der weiteste, entfernteste Punkt, irgendwie 400 irgendwas 1000 Kilometer, ist irgendwie ein Rekord, haben sie gestern aufgestellt.
Okay.
Ja, war eine Randnotiz irgendwo im Radio. Keine Ahnung. So, wir haben was bekommen von Hörern. Da gehen wir jetzt gleich, wir steigen gleich ein. Ohne viele.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch. Also, wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Könnt ihr euch noch auf die Frage von letzter Sendung erinnern? Und zwar war da die Frage mit der Area 51, dass es da eher so eine Art Ausgang ist.
Ja.
So, und haben ja gesagt, wir kapieren das nicht.
Ja, der soll nochmal sich melden.
Da. Hat er,
hat
ja.
er gemacht,
hat ja. Er. Oh, aber cool, du bist
sehr gut.
Paul, du bist schon wieder ja, so weit weg.
Ja, ja Paul, ich bin ist da, ich ein bisschen bin da, leise, oder war der weg ja, von
Entschuldigung. Ja, nicht immer irgendwie noch nebenbei Angebotzettel schreiben für die Saturn-Kapsel. Und zwar hat er gemeint, es ist eher so eine Art wie bei der Truman Show. Dass die Area 51 der Ausgang ist aus dieser, aus dem Studio quasi.
So, ach so, okay. Dann kannst du quasi raus dann. Aber wohin ist die Frage dann?
Nein. Nein. Also sage ich jetzt einfach mal flapsig nein.
Einfach so?
Einfach so. Aber mal davon abgesehen, trotzdem geiler Gedankengang und natürlich auch ein sensationeller Film. Habt ihr den neulich mal wieder geguckt?
Neulich? Mhm. Truman wieder. Show? Neulich nicht. Wieso? Lief er im Fernsehen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Film im Fernsehen geguckt habe.
Ja, weil der aber eigentlich so super genial ist und eigentlich schon wieder so alt ist, dass man eigentlich nochmal neu filmen könnte und es wird ein Hype werden. Für dich zumindest.
Oh, bitte nicht.
Echt? Warum? Fand's nicht so gut?
Nee, aber der alte ist doch schon gut. Warum müssen wir den denn nochmal neu machen? Dann mach doch lieber was Neues neu.
Ich finde die Story absolut der Wahnsinn. Aber die, die Geschichte ist eigentlich nicht die, dass du dann da in die Area 51 rausgehst. Nee, das glaube ich nicht. Nee.
Nee, du gehst ja quasi raus aus dem Filmstudio, was unsere Welt ist, in das, was hinten dran ist, oder? Wenn ich es jetzt richtig
genau. verstanden habe. Ja, ja.
Ja. Nee. Das ist natürlich die Frage, was ist, also.
Also, man könnte jetzt wieder anfangen, von diversen Mitarbeitern zu sprechen, die da halt gearbeitet haben und was die da so gebastelt haben an runden Objekten und nachgebaut haben und all diese Dinge, die wir ja eigentlich in unserer Folge Area 51 besprochen haben. Natürlich kann man ja nie was mit Garantie sagen und dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass. Und ich formuliere es mal andersrum. Es könnte natürlich schon eine Art von Portaltechnologie in der Area 51 oder in der Nähe davon angesiedelt gewesen sein. Und dann würde das so ein bisschen den Charakter bekommen, dass, ich meine, der Hörer hat ja die Idee nicht irgendwo her. Also von daher vielleicht
aus der Truman Show, aus dem Film.
Ja.
Ja, okay, also.
Nach der Recherche, die ich so betrieben habe, würde das jetzt nicht so da dazu passen. Dann müsste man dann,
unsere Welt ist ja nach wie vor unsere Welt.
Dann müsstest du in die Antarktis gehen, dann könntest du schon eher so mit dieser Theorie.
Aber wo kommst du denn da raus? Wenn es kein Portal ist, das dich wirklich irgendwo hinbeamt, dann müsstest du ja, bei der Truman Show ist ja so, ist ja quasi eine riesige Halle und du kommst dann raus und da ist dann die Welt hinter der Halle.
Ja, ja.
Aber wir sind ja quasi schon auf dem Planeten Erde. Also ich weiß nicht, wie du da noch, wo da noch was hinten dran sein soll. Vielleicht so eine der mysteriösen Backrooms, aber selbst dann, ja, schwierig.
Nee, schwierig, ja.
Gut.
Und wie gesagt,
passt nicht zu unserer Theorie.
Nee, passt irgendwie nicht rein, aber trotzdem.
Ist ein Paul einfach zu abgedreht. Es ist viel, viel zu abgedreht für
mich. Mir zu abgedreht, du spinnst, ey. Wenn ich dir erzähle, wenn du in der Antarktis ein intergalaktisches Portal ist, wo du sonst wohin kannst, dann ist es abgedreht.
Wo ist denn das?
Tief im Boden.
Man müsste mal bei dieser, wie heißt denn diese Station?
Du musst einfach noch ein paar Jahre warten, dann ist das alles weggeschmolzen und siehst du das.
Es gibt doch diese ja, genau. Wir haben doch eine deutsche Forschungsstation da.
Ja.
Ja.
Mit deutscher Vorwahl.
Ja, da gibt es eine deutsche Festsetzung.
Helmholtz-Institut.
Ja. Helmholtz, genau. Ne? Das Helmholtz-Institut. Genau.
Fragst du einfach mich.
Ja. Das Helmholtz-Institut, das könnte man mal anrufen.
Ja.
Ja, die werden damit nichts am Hut haben. Aber, erzähle ich später noch mal ein bisschen was dazu. Machen wir weiter, Conny.
Oh, das finde ich jetzt aber sehr spannend.
Also es war jetzt quasi, der Hörer hat jetzt quasi nochmal genau aufgeklärt, was er gemeint hat mit dem Area 51 ist ein Ausgang. Und er geht quasi davon aus, dass in der Area 51 ein Ausgang aus unserer Scheinwelt ist in die reale Welt.
Genau.
Als würden wir quasi in einer Scheinwelt leben, auch so ein bisschen Matrix-mäßig.
Ja.
Ne? Und gut, das ist zumindest sein Ansatz. Aber vielleicht lässt sich das ja so ein bisschen verlinken
noch,
mit, den,
noch eine Rückfrage
mit der Theorie
an den
generell Schreiber. Eines Portals. Halt.
Weil ja. Die Frage ist ja, wie kommt er auf diese Idee? Also was sind seine Informationen, Quelle, wo hat er das mitbekommen? Das,
Quelle Internet.
Das wird mich noch interessieren. Vielleicht kann er ja nochmal schreiben und auch noch ein bisschen genauer als nur Quelle Internet. Fände ich ganz interessant.
Also, weiß Bescheid, nächste Nachricht, wir freuen uns auf deine ja. Nachricht. So, dann geht's weiter hier im Programm. Ein Punkt jagt ja den nächsten, wir haben sogar eine Sichtung bekommen. Zweite Frage ist, haben wir schon mal was von Joseph Spencer gehört?
Der Name sagt mir was.
Ist ein angeblicher ehemaliger Man in Black von 1970 bis 1997. Ich habe da ein bisschen gegoogelt. Da müssen wir eine eigene Folge, glaube ich, nochmal zu machen. Da gibt es ein paar Dokumentationen, die muss ich mir noch reinziehen. Hatte ich jetzt tatsächlich wenig Zeit zu, deswegen schiebe ich dieses Thema nochmal ein bisschen weg. Mhm.
Okay.
Aber wir haben es auf der Liste.
Ach, guck, hier gibt es ein YouTube-Video dazu.
Ja, siehst du?
Also mir hat er bisher noch nichts gesagt, aber scheint tatsächlich da Infos zu geben. Können wir uns mal auf den Zahn legen für die nächsten Folgen auf jeden Fall.
Genau, so wie wir ganz viele Sachen in der nächsten Folge besprechen, gell, Paul? Ach so, das darf ich ja nicht sagen. So, hey, ich höre gerade eure Folge bei meiner nächtlichen Runde mit dem Hund, den Blick immer Richtung Himmel in der Hoffnung, etwas zu entdecken. Meine Frage, könnte Paul mal in 5 Minuten ganz grob aus seiner Sicht die Geschichte unseres Planeten erzählen? Man erfährt zwar immer wieder interessante Storys, aber der rote Faden fehlt. Beispiel, beginnend mit der ersten intelligenten Spezies über die Erbauer der Pyramiden bis hin zur Besiedlung des Saturn. Eine Art Geschichts-Crashkurs in der Paul-Version. Viele, viele Grüße aus dem Alter, Rheinland. So, ich übergebe, ich ziehe das Mikrofon runter, gehe mir einen Kaffee machen und übergebe an Alien Commander Paul. Viel Spaß.
Ja, also
haben wir ja prinzipiell letzte Folge schon halb aufgedröselt. Na, erst waren die Dinos da und dann kamen die Anunnaki.
Ja.
Und haben uns quasi als Arbeitssklaven hier abgelegt. Und dann haben sie gedacht, ach, das läuft ja so gut, die lassen wir einfach da.
Ich würde jetzt fast schon wieder sagen, zu diesem Thema kommen wir angeschnittenerweise auch in unserem Hauptthema.
Das stimmt, ja.
Deshalb soll der Hörer einfach jetzt geduldig bleiben, weil ich kann es nicht in 5 Minuten runterbrechen, aber ich glaube, ich kann es sehr gut in unserem Hauptthema noch mit einbauen. So würde ich den jetzt mal ganz kurz vertrösten.
Aber prinzipiell hat er schon recht, wäre auch prinzipiell interessant, wo, sagen wir, unsere alten Hochkulturen da eingeordnet werden in diesen ganzen...
Genau. Und ich hatte ja in der letzten
Atlantis,
Folge auch...
Anunnaki, Gedönskram. Also da wär bräuchte mal so einen Zeitstrahl, den man auch mal irgendwie posten kann, was wo war. Das wäre vielleicht wirklich mal eine interessante Sache.
Und da hatte ich ja auch in der letzten Folge angekündigt, dass es ja, eigentlich habe ich auch kurzzeitig überlegt, ob wir das als richtiges Hauptthema in dieser Folge machen, so die Ursprünge vor der Anunnaki, so richtig so 10 Millionen Jahre zurück, Planet Erde. Aber das wäre dann wieder sehr ähnlich gewesen und ich habe mir gedacht, wir machen mal ein bisschen was grätschen quer, aber wir kriegen das rein, weil ich hatte ja auch angekündigt, dass es noch was vor den Anunnaki gab und dass das jetzt auch sich nicht in 5 Minuten runterbrechen lässt und auch schon gar nicht irgendwie in 1,5 Stunden, aber wir werden kurz drauf eingehen gleich.
Es gab schon mal eine Zivilisation, also eine sagen wir mal, eine intelligente Zivilisation. Vor den
ja, es gab sogenannte Siedes, also die halt mal irgendwann angefangen haben, uns den Planeten zu besiedeln oder anzusiedeln und dann gab es immer wieder, also unzählige von Interbreeding und wie sagt man denn da?
Achso, die waren gar nicht die Ersten. Aber
nein.
Da kommen wir dann einfach in eine...
Da kommen wir noch dazu, ja. Conny, mach mal weiter, bevor wir uns schon verbabbeln hier.
Also kommen wir noch zu. Gut, okay. Ich habe eine Sichtung bekommen. Hi, ich wollte euch von einer Sichtung berichten und mal fragen, was ihr davon haltet. Anbei schicke ich euch ein Video, das genau das zeigt, was ich gesehen habe. Jetzt muss ich euch natürlich das Video schicken, was ich natürlich nicht vorbereitet habe, weil ich ein bisschen blöd bin, was das betrifft. Auf jeden Fall sieht man auf diesem Video 3 Punkte. Ich muss euch das kurz schwimmen.
Fünf, die hat er selbst
ist das jetzt mit dieser Wildcam, was du geschickt hattest?
Nee.
Ah ja, okay.
Nee. Ich muss es gerade suchen, kleine Sekunde. Ich habe, oh Mann, das ist natürlich jetzt doof. Doch, da habe ich das Video, ich muss es, wie kann ich euch das weiterleiten aus Instagram?
Per WhatsApp?
Indem ich euch den Schink klicke, ne?
Ja. Den Schink klicke?
Den Schink klicke, ja. Den Link schicke. Das Ding spricht. Moment, ich schicke euch das. Das ist. Oh, warum spricht denn das?
Was ist denn da los, Conny?
Conny, out of control. Conny, ja, out of sagen. Control. Mayday, Mayday, out of control. Ja.
Am 9.7.2022 um ca. 2.15 Uhr nachts in der Nähe des berühmt-berüchtigten Berliner Flughafens BER sah ich wie 3 Lichtpunkte in Größe und Helligkeit wie ein Stern oder die ISS, die am sternklaren Himmel vorbeizogen. Sie flogen bzw. bewegten sich in Dreiecksformation am Himmel. Müsste ich die Höhe einschätzen, so würde ich sagen, tatsächlich auch mindestens die Höhe der ISS oder eines Satelliten, der so hoch flog und es genauso aussah. Die Lichter haben sich absolut synchron und gleichmäßig in eine Richtung bewegt. Für einen Bruchteil der Sekunde dachte ich erst, es könnten Vögel sein, aber dazu waren sie wirklich absolut synchron, also ohne ihren Abstand zueinander in irgendeiner Weise zu ändern. Ich dachte vielleicht an Satelliten, wie man es von SpaceX kennt. Aber in so einer Formation denke ich doch eher unwahrscheinlich. Da ich mittlerweile einige ähnliche Videos hier auf Instagram gesehen habe, die meine Sichtung gleichen, denke ich doch eher etwas Irdisches oder konnte diesbezüglich noch nichts im Netz finden. PS, super Podcast, ich hoffe, ihr macht ihn noch lange weiter, eure Konstellation ist perfekt, Skeptiker, Gläubiger und der I want to believe Guy. Grüße aus Berlin. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ich habe euch jetzt das Video geschickt, die Leute da draußen können es natürlich leider nicht sehen, aber...
Das Ufo, das du mir geschickt hast, ist aber quasi nur ein Beispielvideo.
Ja, ist ein Beispielvideo.
Das ist ein Beispielvideo, genau. Aus dem amerikanischen Fernsehen, man sieht einfach nur am Anfang diese...
Ja, ich habe hier noch eins.
Sich in festem Abstand bewegenden Lichter.
Genau.
Ja, aber wenn er jetzt sagt, es ist so hoch wie die ISS, also wenn du da wirklich zur ISS hin wirklich noch 3 Punkte, dann hast du schon sehr gute Augen. Oder die sind extrem weit auseinander.
Ich habe euch da jetzt noch eins geschickt, das sind auch 3 Punkte am Nachthimmel und die bewegen sich in eine Richtung. Und das ist natürlich ganz oft, was man so da draußen sieht, sind diese Dreier, diese 3 Lichtkombinationen. Das ist natürlich jetzt die Frage, ist es der Lieferservice oder ist es was Irdisches? Was ist es, Paul? Was meinst du?
Ja,
du bist der I want to believe Guy. Komm, sag's uns.
Nee, du bist der I want to believe
Guy. Also was man auf jeden Fall bei dem zweiten Video sieht, ist, dass es scheinbar kein Lensflare ist, weil es tatsächlich ein Lensflare gibt von diesem. Also was man generell sieht für alle Hörer ist, bei dem zweiten Video ist jemand, der filmt quasi, wie er eine dunkle Straße lang nachts fährt und der Straßenlaternen entlang und am Himmel sind eben 3 Punkte, die logischerweise ein Dreieck bilden, aber das natürlich auch verzerrt in der Ebene ist. Also es ist, als wenn ein Flugkörper mit 3 Lampen sich parallel zur Erde bewegt. Und oftmals ist es natürlich so, dass wenn nachts gefilmt wird mit einem einfachen Objektiv, sagen wir mal mit einer Handykamera, dass du einen sogenannten Lensflare kriegst durch irgendeinen Lichtpunkt in dem Bild und der spiegelt sich dann auf der anderen Seite im Objektiv. Diesen Lichtpunkt haben wir tatsächlich auch, der tanzt auch so ein bisschen durchs Bild, aber es ist eben nicht das, was am Himmel schwebt. Also insofern hätte ich schon mal gesagt, kannst du Lensflare ausschließen. Es bewegt sich auch relativ gleichförmig, obwohl du auch da immer gucken musst, was das Handy noch an Stabilisierung rausrechnet. Da sieht es manchmal geschmeidiger aus, als es ist. Aber ich könnte es jetzt auch nicht sagen. Es sieht zumindest von so aus, als würde es, sagen wir mal, seine geometrische Form halten. Es scheinen nicht 3 unabhängige Lichter zu sein, sondern Lichter, die tatsächlich an irgendwas fest befestigt sind. Aber was es tatsächlich sein könnte, ob es vielleicht doch ein Flieger sein könnte oder sowas?
Also es gibt 2 Möglichkeiten in meinen Augen. Das eine, was so ein bisschen angekündigt wurde, ist, dass sich das ein oder andere ja, in Anführungszeichen, Objekt, nennen wir es jetzt mal allgemein, ob da jetzt ein Raumschiff dahinter steckt oder einfach nur ein E.T. oder irgendwas auch immer, das überschreitet jetzt wieder die Physik, die jetzt quasi so gängigem Mainstream entspricht, aber entweder ist es was Positives.
Diese Mainstream-Physik.
Oder es ist was Negatives. Das heißt, entweder ist es die eine oder andere Ankündigung der Galaktischen Föderation, um es jetzt mal wieder vollkommen zu übertreiben, oder es ist die Vorbereitung auf die lange angekündigte, ja, leider nicht ganz reale Invasion der Aliens. Ja? Das ist immer noch so ein bisschen dieses Hin- und Her-Thema, was in den nächsten Monaten immer noch ein bisschen brenzlig werden könnte. Aber wir gehen jetzt mal vom Optimistischen aus, dass das quasi mit ein oder anderen Sichtung halt die ein oder anderen Bürger vielleicht ein bisschen aufmerksamer werden, was da draußen so abgeht.
Also Paul, dein Mikro ist jetzt ab und zu aus, vielleicht wackelst du gerade am Kabel oder so, ich weiß nicht, woran es liegt. Ja,
okay. Hab ich's doch gehört.
Aber prinzipiell,
ja.
Wir haben es gehört. Aber ich meine, wenn wir doch einfach die UFOs an den Himmel schicken würde, so dass jeder sieht und man nicht stundenlang irgendwas reininterpretieren muss in so ein paar Lichter am Nachthimmel, wäre doch viel einfacher.
Ja, aber also solange die Gefahr einer Fake Alien Invasion.
Aber sowas lässt sich doch viel einfacher faken, als wenn du wirklich mal ein handfestes UFO irgendwo an Taghimmel am besten. Nicht immer nachts, wo man nichts sieht, außer Lichter und Lensflares, sondern einfach mal tagsüber. Lass es mal hier, keine Ahnung, auf irgendeinem Fußballplatz landen wir in einem Spiel, steigt Jochen vom Mars aus, dann ist doch der Käse
auf
gegessen.
Auf irgendeinem Fußballplatz.
Ja, wo halt ein Haufen Zeugen mit Handy sind, plus gescheite Kameras, irgendwie so. Aber dann immer dieses, ja, wir wollen die UFOs jetzt langsam wieder in den Mainstream bringen. Deswegen machen wir drei undefinierbare Lichter am Nachthimmel, die nur eine Handvoll Leute überhaupt sieht. Naja, finde ich ein bisschen komisch.
Ja. Also ich weiß auch nicht so cool, um Gottes Willen, aber es wird seine Begründungen haben. Also für mich sieht es auf jeden Fall nicht nach Drohnen aus oder nach irgendwelchen komischen anderen Dingen. Es sieht für mich schon nach dem aus, was man so wahrscheinlich.
Also das Problem ist, Drohnen können es ja immer sein. Ne? Also theoretisch könnte alles Drohnen sein, aber wenn man das jetzt mal sagt, okay, wir gucken mal, was könnte es noch sein, weil es spricht prinzipiell nichts gegen Drohnen. Du kannst einfach drei Drohnen im Dreieck da lang fliegen lassen. Das würde dann wahrscheinlich genauso aussehen, aber ob es das ist, man weiß es nicht.
Genau.
Sind halt gerade diese Dreiecksformationen, die immer wieder auffallen, ne?
Das wollte ich gerade sagen. Also typischerweise sind es diese Dreiecksformationen, die immer wieder kommen, aber wir werden es auch hier heute jetzt nicht so geklärt bekommen. Das Einzige, was wir machen können, ist, wir können hinten dran rumrecherchieren und rausfinden, warum es jetzt nur drei Punkte sind. Ja.
Ich denke mir auch, warum sollte ein Alien überhaupt, das anscheinend ja ein offensichtlich getarntes UFO hat, ne? Weil du siehst ja nichts, außer in dem ersten Video ist ja tatsächlich auch noch Dämmerung, also du siehst ja auch den Rest vom Himmel, zwischen diesen drei Punkten befindet sich zumindest für unsere Augen nichts. Wäre jetzt die Frage, warum sollte ein Alien sein UFO super gut tarnen, aber dann an den Eckpunkten Lichter anbringen? Ne? Und wenn er gesehen werden will, dann könnte er auch die Tarnung einfach ausschalten, dann will man ja ganz sehen.
Stimmt.
Ne? Also das ist so das, was ich nicht verstehe. Oder können die alles tarnen bis auf die drei spitzen Ecken? Oh, da haben wir ein Problem, da sind irgendwie ist unser Antrieb und der leuchtet, ist leider blöd, aber da kommen wir jetzt weg, der Rest ist gut getan.
Ich glaube auch nicht, dass das die drei Ecken des Raumschiffs sind. Da gibt es auch ein Video, wenn du nochmal reinguckst, da verschieben sich die drei Punkte nochmal in sich so, dass quasi das Raumschiff sich komplett verkrümmen müsste, meine ich.
Aber ist es nicht einfach nur, weil sich die Kameraperspektive dreht? Das ist wie wenn ein Dreieck im Raum neigt.
Nee, guck nochmal rein. Das passt so nicht. Nee.
Okay.
Für mich sind das drei ETs.
Drei ETs?
ETs. Und die fliegen dann da in der Dreiecksformation. Ja, na gut.
Na gut, aber lass uns weitermachen, Conny, weil wenn es das jetzt nicht so lösen können, müssten wir mal vor Ort sein und Hallo sagen.
Hat der Hörer oder die Hörerin denn dazu geschrieben, wo die Sichtung war, ungefähr?
Berlin.
Ja, Berlin.
Am Berliner Flughafen?
Ja.
Ja gut, dann könnte schon was sein, was fliegt, ne? Also okay, am Berliner Flughafen vielleicht noch nicht.
Sag mal, aber vielleicht war das auch wirklich einfach man nur öfters in den Himmel guckt, ne? Das finde ich ganz spannend.
Das kann natürlich auch sein, ja. Aber dann könnte es ja für, vielleicht wirklich auch irgendwie so Vermessungsdrohnen oder irgendwas gewesen sein, keine Ahnung.
Sehen Vermessungsdrohnen so aus?
Keine Ahnung. Vielleicht wenn du drei Stück hast, um ein räumliches Bild zu machen.
Du weißt doch immer alles.
Bei BER ja, ich kann mir schon vorstellen, ist eigentlich alles möglich.
Ja, das stimmt allerdings. Wäre einfach mit ein bisschen Steuergeld neue Technologie ausprobiert. Nee, keine Ahnung, vielleicht wenn du irgendwie, wenn du die mit so drei Drohnen in einer gewissen Dreiecksformation das abscannst, dass du ein 3D-Bild oder sowas erstellen kannst, kann ja alles sein. Also dann, da würde ich tatsächlich, wenn beim BER wäre schon irgendwie sagen, okay, könnte vielleicht tatsächlich einfach irgendwas Technisches gewesen sein. Hat er geschrieben, ob nachts oder tagsüber?
Yep, 2.15 Uhr morgens.
2.15 Uhr morgens. Hm. Ja, mehr weiß es nicht.
Next one, Conny. Go for it.
That's it. Neue Folge ist wie immer super, wie immer. Die Ameisengewerkschaft hat mich gekillt. Liebe Grüße.
Ja.
Was war denn die Ameisengewerkschaft?
Ich weiß schon. Ja, das ist halt die, ich habe schon gesagt, im Ameisenstaat.
Ah ja, stimmt.
Da lehnt sich auch keiner auf.
Ja,
da gibt es ja auch Arbeit.
Das stimmt. Jetzt schwenken wir zum nächsten.
Regen sich nicht über Inflation auf und 8% und weiß ich nicht was.
Ich habe schon.
Die arbeiten einfach. Nee, was hat er denn oder sie denn geschrieben?
Was?
Außer.
Nur das?
Ach, nur das. Das war nur ein Lob. Ich habe gedacht, da käme noch eine Frage.
Nee, war nur ein Lob. War nur ein Lob. Meine Frage ist einfach. Ich habe ja versucht, wir wollen versuchen, Alarmstufe Live auf TikTok zu streamen. Aber da bin ich noch an der technischen Umsetzung. Ich habe zumindest schon mal 4 oder 5 Adapter da, die das theoretisch könnten. Aber ich hatte noch keine Zeit.
Du musst quasi dein Studiomikrofon auch dazu nutzen. Nicht einfach ins Handy quäken.
Nee, dass der Sound, der Podcast quasi vorher live auf TikTok zu sehen, zu hören ist mit dem Standbild. Müssen wir nochmal gucken, wie wir das technisch umsetzen.
Also zweite für die Aufnahmestream. Dann dürfen wir aber nichts sagen, was wir hinterher rausschneiden müssen.
Das ist richtig.
Und der Paul hier wieder aus den ganzen geheimen Akten zitiert, die wir dann wieder zensieren müssen hinterher.
Ich habe schon lange nichts mehr rausgeschnitten.
Bevor die Men in Beige hier kommen.
Ja, ich habe ein paar Mal gebrieft bei einem internen Meeting.
Okay.
Ja,
hast du mir ein Memo geschrieben?
Habe ich ein Memo geschrieben, ja. Nein, Quatsch. Ich habe schon lange nichts mehr rausgeschnitten. Ich habe auch mittlerweile anderen. Wenn wir uns versprechen, versprechen wir uns. Punkt. Und was ich noch überlegt habe, ist...
Das macht es doch sympathisch.
Richtig. Ach, die kommt doch niemals an da. Das war von der Piep-Marie. Ich habe auch überlegt, ob wir nicht das einfach bei Alarmstufe haben wir es ja getestet, das funktioniert ja. Ob wir nicht einfach auch mal sagen, ihr könnt uns in der Produktion anrufen. Aber da müssen wir uns mal intern drüber beraten, ob wir das wirklich wollen oder nicht.
Mhm. Also Anruf plus Livestream halte ich für gefährlich. Aber eins von beiden ist, glaube ich, durchaus machbar.
Ja, die Frage ist, was ist gefährlicher? Aber das können wir intern besprechen. Eure Meinung dazu könnt ihr uns schreiben an mail@alarmstufo.space oder auf dem Instagram-Account @alarmstufo. Die Saturn-Nachrichten um 38.16 Uhr. Schönen guten Abend. Ey, krasse Nachricht. Die Odenwälder Meldestelle, die UFO-Sichtungsmeldestelle, die es im Odenwald gibt, hat sie insgesamt jetzt in 50 Jahren 10.000 UFO-Sichtungen erreicht.
Was? Im Odenwald?
Ja. Im Odenwald gibt es die offizielle telefonische UFO-Meldestelle, ist eine Handynummer. Kann man anrufen, wenn man was sieht. Zu 80% kann man es aufklären und so. Davon sind die 80%, glaube ich, jetzt mittlerweile Starlink.
Ja.
Ja. Aber ist schon interessant, das hat das Darmstädter Echo gemeldet und ich konnte nur die Überschrift lesen, der Rest war eine Zahlschranke. So, und jetzt kommt's aber auf dieser Webseite. Ich bin auf der Webseite von dieser UFO-Sichtungsdatenbank, die gibt es nämlich. Und jetzt geben wir doch einfach mal die Postleitzahl von Aschaffenburg ein, wo wir uns befinden, 63739. Und ich drücke Enter. Jetzt steht hier, bitte warten, Suchergebnisse werden vorbereitet. Jetzt müssen wir warten.
Was für eine Datenbank musst du denn da durchschaufeln?
Ja, weiß ich nicht. Ich warte immer noch. Wer hat denn
da den Datenbankindex gesetzt? Das ist ja furchtbar.
Und da haben wir es. Und zwar Fallnummer 201-90225A. Am 25.02.2019, Sichtungsland Deutschland, Ort Aschaffenburg, 20.27 Uhr, Klassifikation NL, weiß ich nicht, was das heißt, muss man sich da nochmal genauer mit beschäftigen. Identifikation ist ein Flugzeug.
Na, siehst du.
Ja. Jetzt kann ich hier noch draufklicken und da kriege ich hier alles mit Bildern sogar. Der Zeuge filmte von einem Balkon aus in nordöstlicher Richtung mehrere blinkende Lichter am Himmel, die sich nicht zu bewegen schienen. Details und Videos sind nur im Mitgliederbereich sichtbar. Dann haben wir hier Modellheißluftballons, gibt's auch, wusste ich gar nicht. Und zwei Dinge, die nicht klassifiziert werden konnten. Und da kann ich euch mal vorlesen, um was es hier geht, wenn ihr daran Interesse habt.
Mhm.
Aus dem Jahre 2008 um 23.40 Uhr hier in Aschaffenburg. Klassifikation nach Heineck NL. Die weiß ich aber nicht auswendig. Gut, ihr auch nicht. Hätte ja sein können.
Ja, weiter.
Ich wollte gerade zu Bett gehen, ich wohne im Dachgeschoss und das Dachfenster schließen, als ich im Augenwinkel ein helles, rotes Licht sah, welches ich dann genauer ansah. Es war ein Objekt, das in seiner Farbe rot war, eine klare Form war nicht zu erkennen, jedoch als ich eine Überstrahlung dieses Lichtes durch Zugkneifen der Augen etwas reduzieren konnte, so entsprach es seiner Form nicht. Gleichschenkligen Dreieck. Was ist ein nicht gleichschenkliges Dreieck?
Ja, mit nicht. ohne. Ein gleichschenkliges Dreieck sind zwei Seiten gleich lang.
Mhm.
Und bei dem nicht gleichschenkligen Dreieck sind alle Seiten gleich unterschiedlich lang, ja.
Siehste, hab ich's doch gewusst. Das, was auch immer es war, flog, schwebte, wie auch immer, in einer ziemlich hohen Geschwindigkeit. Zum Vergleich dienen mir ein paar Verkehrsflugzeuge, die sich ebenfalls am Himmel befanden. Von, sorry, kann es nur so beschreiben, links nach rechts. Ich dachte, ich traue meinen Augen nicht und hätte vielleicht versehentlich in irgendein helles Licht gesehen, was sich eine temporäre Sehtäuschung auslösen könnte, und wandte den Blick ins finstere Schlafzimmer. Allerdings glimmte da nichts von der Optik, also schaute ich wieder hinaus und sah, dass etwas immer noch, es flog noch genauso schnell weiter, bis es plötzlich abrupt stehen blieb. Krass, oder?
Irgendwie, also NL übrigens, ich habe jetzt mal schnell gegoogelt, nach der Heineck-Klassifikation, NL steht für Nocturnal Light, also ist quasi ein nächtliches Licht. Es gibt noch zum Beispiel ND, das ist Nocturnal Disc, da siehst du nicht nur ein Licht, sondern siehst auch wirklich, sagen wir mal, einen Körper, einen Flugkörper. Es gibt DD, das ist Daylight Disc, da siehst du am Tag tatsächlich das UFO. Und dann gibt es eben noch diese typischen Einstufungen nach Close Encounters, 1 und so weiter, 1, 2, 3, die quasi dann, wenn du wirklich Kontakt hast.
Die gibt es tatsächlich.
Auch diese Heineck-Einstufung.
Hier gibt es tatsächlich noch Klassifikationen nach Valet, nach Rutledge und nach Henke, wer auch immer das ist. Aber
es gibt noch RV, ist Radar Visual, wenn du es wirklich auf dem Radar auch siehst, nur auf dem Radar.
Also krass, geht noch weiter hier im Text. Irgendwie starb vor, ich weiß es nicht, Staunen, Schrecken, Entsetzen, Neugier und aus Angst, es könnte weg sein, falls ich die Kamera hole, stand ich da so da mit offenem Mund und beobachtete es weiter. Es verharrte noch eine Weile, bis es dann langsamer, immer dunkler wurde, vermutlich durch die Entfernung im 180-Grad-Winkel. Jetzt könnte man sagen, okay, eine Himmelslaterne, aber, Mischa, aber die Leuchtintensität, siehst du, ich muss die Logopädin anrufen, dieses Körpers, könnte man sagen, okay, eine war schätzungsweise 100-mal höher als die Summe dreier Ringe aus Flugsicherungsleuchten der Schornsteine einer Fabrik in der Nähe. Aha.
Okay.
Um ein Flugzeug kann es sich meiner Meinung nach auch nicht gehandelt haben, denn es blinkte nicht und ich habe noch nie ein Flugzeug gesehen, das dermaßen so hell leuchtete. Kurz darauf kam eine Sternschnuppe in ca. 90 Grad herunter, woran man auch die Position des Objektes bestimmen konnte und so weiter und so fort. Ich stehe weder unter Drogen noch unter Alkoholeinfluss, ich habe das genau so gesehen. Auch auf die Gefahr hinweg, dass man mich für bekloppt hält. Habe Menschen angerufen, gefragt, wie sie es auch gesehen haben und so weiter und so fort. Es war auch kein Wetterleuchten und der Text geht noch ähnlich weiter. Aber es ist interessant. Es ist die ufo-db.com, ist die UFO-Datenbank, die offizielle. Da kannst du beliebige Postleitzahlen eingeben und kannst dir
sowas da gibt es aber jetzt auch kein Bildmaterial dazu, ne?
Nee, da gab es kein Bildmaterial. Aber wir haben noch so einen Fall hier nach NL in Aschaffenburg. Mhm. Aus dem Winterabend im November 91. Und zwar schreibt jemand, meine beste Freundin und ich, damals 11 und 13, saßen um 6:30 abends auf einer Parkbank an unserem Stammplatz. Oh. Und wir redeten ein bisschen. Plötzlich sahen wir, wie sich lautlos ein rundes Objekt nähert. Es flog langsam und hatte außenrum gleichmäßig angeordnete Lichter. Es blieb stehen. Wir trauten unseren Augen nicht und hatten wirklich tierisch Schiss, sodass wir erstmal unter die Bank gesprungen sind. Das stelle ich mir witzig vor, wenn ich unter so einer Parkbank... Mit dem Mischer zusammen.
Oh ja, das muss aber eine Bank sein.
Ja, und sie haben das unter der Parkbank versteckt und es blieb als stehen, krass. Es stand da etwa 30 Sekunden, als ein kleines, trägiges Objekt etwa doppelt so schnell herangeflogen kam. Auch dieses hatte eine Gleichmäßigkeit an weißen Lichtern. Krass, oder? Circa 10 Minuten dauerte das Ganze. Aussehen des Phänomens, zwei Objekte, ein rundes, großes, ein dreieckiges, kleines. An den äußeren Rändern viele helle, weiße Lichter, die nicht blinkten oder sich bewegten. Bewegung. Hat er ja oben beschrieben, es blieb stehen, das andere bewegte sich dann im Kreis. Himmelsrichtung beim Auftauchen und Verschwinden des Phänomens, falls nicht bekannt, Straße, soll man so eine Straße angeben. Es kam aus Nord-Nordost und flog nach Süd-Südwest. Echt krass.
Okay,
auch hier aus Aschaffenburg. Also ja. Das ist eine ganz spannende Datenbank, ufo-db.com, kann man auch ein bisschen länger sich mit auseinandersetzen. Und das ist wiederum angeknüpft an die UFO-Meldestelle hier im Odenwald. Wenn man UFO sieht, kann man die anrufen und kann da seine Beobachtung raushauen. Paul, bist du noch da? Oder,
ja,
oder schreibst du schon?
Der Paul auch schon was ein. Der Paul trägt gerade fleißig ein, wahrscheinlich die Datenbank.
Ich schreibe gerade in meinem Buch und bereite vor. Und
Paul schreibt ein Buch. Ich und mein Beta-Carotin. Mein Ergebnis in der
Ich versuche allen Hörern gerecht zu werden jetzt gleich.
Ah, und dann gibt es noch eine krasse Meldung. Die ist wirklich, die hat mich auch ein bisschen erschrocken. Die Twitter-Gemeinde war auch ganz aufgeregt. Unter anderem George Knapp hat viel getwittert darüber. Und Jörg Anruh habe ich mal angeschrieben, weil ich ja ein Rachel war. Und wollte ja mit dem ein Interview machen. Der hat sich aber leider nicht gemeldet. Und der ist der Betreiber der Webseite dreamlandresort.com. Das ist die Webseite, die sich mit der Area 51 beschäftigt. Und da kannst du dir alle Informationen über die Area 51, die öffentlich zugänglich sind, kompakt gebündelt. Das ist eine irre Webseite, dreamlandresort.com. War gestern kurz offline.
Oh.
Der Lokalsender CBS 8 hat in der Sendung News Now aus Las Vegas berichtet, es hat eine Hausdurchsuchung gegeben bei Jörg Anruh in Rachel. Jetzt können wir uns überlegen, Rachel ist ja so ein Heckennest, wo du dieses Alien Inn ist, ein Motel mit der Kneipe und da wohnen 80 Leute. Da ist kein Handynetz, du hast nichts, du hast eine Flugverbotszone über dir. Du dürftest dir nicht mal eine billige Drohne kaufen, mit der rumspielen. Das wird schon registriert und die wird wahrscheinlich auch komplett zerstört durch einen Laserstrahl. Du hast da eine Landstraße, ist ein Open-Range-Gebiet und ich habe ja eine Nacht da geschlafen und ich würde es gerne nochmal tun, weil ich das einfach irre fand. Jetzt lese ich euch mal die Meldung vor, die CBS 8 rausgehauen hat. Beamte vom FBI und der US Air Force sprechen nicht über den Grund, warum 2 Dutzend Agenten Anfang November die Türen von 2 Häusern in Nevada aufgebrochen haben. Die Durchsuchungsbefehle in den Häusern des Dreamlandresort.com-Managers Jörg Anruh ausgestellt wurden, führten dazu, dass die Homepage in fetten gelben Buchstaben der Text, also da gibt es jetzt einen Text, diese Seite ist beschlagnahmt vom FBI. Und am 3. November ist da Folgendes passiert. Und Jörg Anruh sagte, mein Leben wurde durch all das auf den Kopf gestellt. Als er mit dem Durchsuchungsbefehl da die Tür geöffnet hatte und den Polizisten in die Augen schaute. Die Webseite, die er betreibt seit 1999, ist eine zentrale Anlaufstelle für alles, was mit der berühmtesten gleichnamigen Basis der Welt zu tun hat. Militärbeobachter, darunter viele, die früher im Groom Lake da gearbeitet haben, stellen Fotos und Videos der Basis ein, plaudern über ihre reiche Geschichte, was sie da erlebt haben und spekulieren darüber, welche geheimen Projekte in der Wüste Nevadas entwickelt werden könnten. Und er sagt, es gibt absolut nichts, was als Vertrauenssache betrachtet werden würde oder von dem er weiß, dass es eine Vertrauenssache ist. Es ist so ziemlich das Gleiche, was man auf jeder anderen Webseite findet, aber er hat nun mal in einem Diskussionsforum da ganz oft auch darauf hingewiesen, wenn jemand ein legitimes Problem hat, dann soll er das bitte sagen und er würde es sofort entfernen. Jetzt kam es dazu, dass zwei Teams von Bundesbeamten und mehr als ein Dutzend in jeder Gruppe die Türen bei ihm eingeschlagen haben.
Haben vorher nichts gesagt.
Und nichts gesagt haben. Einmal in Rachel Neva. Da, wo er wohnt und wo ich im Urlaub war und nicht weit weg vom Stützpunkt entfernt ist, der Area 51. Und das andere in Vegas. Er hat nämlich noch ein Haus in Vegas. Sie beschlagnahmten Computer, Telefone, Akte und eine Fülle von persönlichen Gegenständen. Jetzt stelle ich mir vor, wenn du sowas, die haben auch jeden Tag Touristen da, ne? Und da kommt so ein Mob an schwarzen Autos vorgefahren und bricht da eine Tür auf. Da ist schon was los in dem Ort.
Da wäre ich. Ne, das ist schade, dass du dann
nicht ja, da warst. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Schade, dass das ich nicht da war. Das
wäre richtig geil gewesen.
Hätte ich gleich das Mikrofon mitgenommen und wir hingelaufen. Ja.
So, aber, heute mal, du bist vom FBI oder was? Are you from the FBI? I am from Alarmstufe Beige, if you know.
It's the biggest alien podcast in Germany.
Dreht er sich rum und sagt, ja, ich weiß, zu dir kommen wir gleich.
Oh, oh. Und könntest deinem Freund Micha sagen, er braucht seine Tür gar nicht abschließen.
Ja, und den Paul haben wir also umgeladen.
Auf den Saturn gekabelt.
Ja. Naja, das ist ja wirklich eine krasse Nummer.
Witzig auch, wenn der Paul in so einem schwarzen GNC-Jeep schon hinten drin gesessen hätte.
Ja.
Hallo!
Oh Mann, ey.
Ja, aber die Website ist jetzt wieder online.
Website ist wieder online. So, pass auf, geht weiter. Ist ganz interessant. Er hat keine Ahnung, wonach die Agenten gesucht hätten. Etwa 40 Seiten eines Durchsuchungsbefehls hätte er gehabt. So, und jetzt kommt
40 Seiten.
40 Seiten ist dieser Durchsuchungsbefehl. Und er sagte, das ist so versiegelt, dass sie gar nicht wissen, was die 40 Seiten beinhalten. Weil er hat das Ding in die Hand gedrückt bekommen, wurde draußen festgehalten und hat diesen Durchsuchungsbefehl in die Hand gedrückt bekommen. Der war aber 40 Seiten schwer davon die Hälfte versiegelt. Also, dass er gar nicht weiß, um was es eigentlich geht.
Okay.
Das ist schon interessant. Das ist wirklich interessant. Wahrscheinlich eine Begründung für die Durchsuchung, aber im Moment weiß er nicht, was es ist. So, die Area 51 ist also bekannt geworden, ne? Wir wissen das alle, die Geheimhaltung und so weiter und so fort und das muss ich euch ja nicht erklären. In den frühen 2000er Jahren nahm ein Freund von Andrew, der Area 51 betrachtet, Chuck Clark, 8 News Now, auf eine Tour durch das öffentliche Land mit und dem Stützpunkt und dort wurde ein Netzwerk von Bewegungssensoren erst enthüllt, die im Boden versteckt sind und den Stützpunkt warnen, wenn sich jemand nähert. Einige Tage nach der Ausstellung des Berichts wurde ebenfalls das Haus von Clark in Rachel, Nevada von einer Taskforce durchsucht. Seine Computer und Kameras wurden damals beschlagnahmt und er zog später aus Nevada weg und ließ die Area 51 hinter sich. Aber Jörg ist noch da.
Krass.
Ja, aber es scheinbar haben sie ja nichts gefunden. Er sitzt ja auch neben Knast oder so jetzt. Ne?
Die Geheimniskrämerei um die Area 51 hat wahrscheinlich die Neugier der Öffentlichkeit und der Medien so geschürt, dass es ein Grund für die Existenz von Andrews Webseite ist. Und er sagt, was ist da das große Geheimnis? Fragt er sich. Und ja, nicht nur sich, sondern auch die Öffentlichkeit.
Ja, aber vor allem, dass er da jetzt drauf kommt, ne? Weil ich meine, die Area 51, also vor ein paar Jahren war das ja mal ein Thema, wo diese Raid da viral ging, wo sie gesagt haben, ja, wir stürmen die alle, die können jeden von uns erschießen.
Ja.
Aber das jetzt irgendwie, wäre mir jetzt zumindest nicht aufgefallen, dass die noch groß ein Thema ist.
Richtig.
Paul hat ja auch schon gesagt, das meiste ist ja da schon längst abgezogen. Also eigentlich ist sie ja gar nicht mehr so groß im Fokus, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Ja. Ja, da ist immer noch was los, aber es wurde mal aufgeräumt. Oder es ist immer noch in der Aufräumphase. Okay.
Die haben jetzt eine neue Haushälterin.
Ja. Die sind umgezogen.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, was so in den letzten 20 Jahren da so passiert ist.
Die sind jetzt in so ein Coworking-Space gezogen.
Das kann ich auch wirklich nicht sagen, das weiß ich echt nicht. Aber es liegt ja auch daran, die News, die wir so recherchieren können, die liegen ja zurück von 1940 bis
richtig.
60 oder 70. So, und danach bricht es ja ab, was ja aufgrund der Geheimhaltung ja auch sinnvoll ist. Weil ich glaube, wenn ich irgendwas wüsste, was da jetzt konkret in diese Area 51 ist. Ja, also mein letzter Stand ist, dass du da reinlatschen kannst und kommst, wenn du im zweiten Gang rechts, links gehst, dann am Mars und Mond wieder raus. Das war mein letzter Stand. Aber
also sind ins Portal reingelaufen. Ich wollte eigentlich nur aufs Klo, jetzt bin ich hier auf dem scheiß Mars schon wieder.
Selbst das ist die Technologie von 1970 und 80.
Ja. Ja. Ja gut, ich sag mal, in kosmischem Zeitalter gemessen, ne, ist der Unterschied zwischen 1970 und jetzt ja eigentlich fast nix. Nee. Also ich weiß nicht, meinst du, da hat sich dann so viel getan, dass Aliens innerhalb von 50 Jahren so viel neue Technologie entwickeln?
Ah ja, auf der Erdoberfläche hat es Schnitt getan.
Es geht ja noch weiter. Anru sagte, seinem Anwalt habe er gesagt, also sein Anwalt hat Anru gesagt, also das ist schon krass, dass er seine Computer und Kameras wahrscheinlich nie wieder zurückbekommen werde. Auch wenn es unwahrscheinlich sei, dass er jeweils wegen eines Verbrechens angeklagt werde. So. Also er wird wahrscheinlich nicht angeklagt, das Zeug ist einfach beschlagnahmt. Seiner Meinung nach ging es bei der Razzia einzig und allein darum, eine deutliche, wenn auch vage Botschaft zu vermitteln.
Aber ich denke mir immer,
Ja, zu diesem Zeitpunkt weiß er nicht genau, was womit er es da zu tun hat, aber
im generellen Schuss vor den Bug.
Aber seine beste Vermutung sei, dass er benutzt werde, um eine Botschaft an die Area 51-Gemeinschaft zu senden, weil sein Wohnsitz in der Nähe der Area 51 liegt und meine Webseite in diesem Bereich ziemlich bekannt ist, sagt er. Das ist eine krasse News.
Also ich meine, einerseits denke ich mir, hat er wohl irgendwie einen Nerv getroffen, ne? Weil er macht es ja jetzt schon wohl jahrelang und es war alles immer cool. Und irgendwas muss jetzt in letzter Zeit passiert sein, dass sie gesagt haben, Junge, so nicht, den müssen wir mal hier ein Exempel statuieren. Andererseits denke ich,
ich wüsste ja nicht, was das war.
Ist es gerade, wenn du sagen wir mal sowas verheimlichen wolltest als Regierung? Und es decken wirklich, da kann ja eigentlich nichts Besseres passieren, als wenn tatsächlich ein paar richtige Spinne die auf die Schliche kommen,
richtig.
Weil dann kannst du ja quasi die schön als
Deckmantel.
Als verrückte Nerd-Idioten abtun, ne, die einfach nur irgendwie in Science-Fiction-Kram da runterlabern, obwohl sie vielleicht näher an der Wahrheit dran sind, als man denkt, aber dadurch, dass das eben gerade so Typen sind, die das Ganze in so eine unseriöse Ecke ziehen, kannst du das Ganze schon wieder ist es quasi der beste Schutz, indem du das quasi unseriös oder unglaubwürdig machst durch diese Typen, die das halt nachverfolgen. Also ich denke mir, also dass du wirklich jetzt so ein Verschwörungsfuzzi aushebelst.
Wenn du das hier hörst, dann müssen wir dir ja nicht mehr erzählen, was Podcasts sind. Aber wusstest du, dass es audiomarktplatz.de gibt, wo du ganz einfach Werbung für dein Unternehmen in deinen Lieblingspodcasts schalten kannst? So viele Menschen hören täglich ihre Lieblingspodcasts. Und jetzt stell dir vor, die Botschaft, die deine Marke bekannter macht, erreicht sie genau dann, wenn sie am aufmerksamsten sind. Besuche noch heute audiomarktplatz.de, den größten Marktplatz für Podcast-Werbung in Deutschland. Von Podigee. Podcast-Werbung. Geschichten, die bleiben. Überall und jederzeit.
Also ich weiß, er hat ja jetzt nie aufgerufen zu irgendeiner Straftat oder irgendwie nochmal zu so einem Area 51 Raid oder sowas. Mhm. Ich weiß nicht. Aber wenn er sich selbst nie ganz klar ist, warum es jetzt kommt.
Vielleicht wegen sowas, was ich euch gerade geschickt habe. Und zwar eine komplette Map der Area 51 mit der Beschreibung der Gebäude.
Ja, aber das gibt's
ja
auch
aber
schon.
Selbst
das ist hier Copyright 2010.
Ja.
Hat er das Ding schon gemalt? Also es liegt irgendwie 12 Jahre schon im Internet. Und selbst da weiß ich nie ganz genau, ob es stimmt.
Aber ist doch spannend.
Also ich weiß auch nicht. Ja, aber allein schon.
Das Puzzle ist noch nicht ganz vollständig.
Guck dir die Webseite an, das diskreditiert sich quasi von alleine durch die Art, wie es aufgemacht ist. Weißt du? Das ist halt.
Also entweder war da halt wirklich noch was, was ein Hinweis war, der irgendwie sich in den nächsten Tagen und Wochen entpuppt hätte als sowas Größerem, von dem wir irgendwie alle nichts wissen. Oder das fehlende Puzzleteil kommt erst noch in den nächsten Wochen und Monaten, keine Ahnung.
Warum ist das überhaupt auf Deutsch?
Weil das ein Deutscher ist, der ist ausgewandert damals.
Mhm.
Und der ist halt jetzt da und er hat zwei. Ich wollte ja mit ihm ein Interview machen, damals. Also im Sommer.
Ja.
Aber
ich hab gedacht, er ist
leider nicht.
Aber der Rest von der Webseite ist echt nicht.
Ja, es gibt eine deutsche Sektion, ne?
Ah, okay. Ach, da German Section, siehst du immer.
Er hat hier geschrieben auf der Webseite, ich hatte zahlreiche Anfragen von Medienvertretern, die eine Stellungnahme wollten. Hier ist eine Kopie der Pressemitteilung, die ich verschicke. Kann ich gerne vorlesen, wenn ihr möchtet. Ich bin Jörg Anru, Eigentümer und Webmaster der Webseite dreamlandresort.com. Das Thema der Webseite ist die Area 51. Ich betreibe diese Webseite seit 1999. Das ist schon lang.
Ich finde es komisch, dass
die sieht halt auch noch aus wie von 99. Ja,
sag mal weiter, ganz kurz noch. Letzte Woche Donnerstag am 22.11. Wurden im frühen Morgen meiner Häuser in Rachel direkt außerhalb der Area 51 in Las Vegas von einer gemeinsamen Einheit von FBI und AFOSI durchsucht. Dies geschah ohne jegliche Vorwarnung. Die Türen wurden aufgebrochen und ich in Rachel und meine Freundin in unserem Haus in Las Vegas wurden festgehalten und auf höchst respektlose Weise behandelt. Meine Freundin wurde barfuß und nur in Unterwäsche vor den Augen unserer Nachbarn auf die Straße geführt. Ich wurde in Handschellen und nur in T-Shirt und Sweatshirt bei Minusgraden nach draußen geführt. Jedes Haus wurde von 15 bis 20 Beamten in voller Montur durchsucht, wobei in beiden Häusern neben den aufgebrochenen Eingangstüren weitere Schäden entstanden. Trotz meiner wiederholten Bitte um eine Erklärung wurde mir nur gesagt, dass die Durchsuchung mit der auf meiner Area 51 Webseite veröffentlichten Bildern zusammenhing. Ich war sehr enttäuscht, wie gewaltsam der Durchsuchungsbefehl durchstreckt wurde und wie grob wir, beide unbewaffnete ältere Bürger, behandelt wurden. Ich muss annehmen, dass ihnen jemand schlechte Informationen über uns gegeben hat. All meine Laptops, Telefone, Sicherungslaufwerke, Kameraausrüstung und meine Drohne wurden beschlagnahmt. Mit der Ausrüstung verlor ich alle meine medizinischen Unterlagen, Finanz- und Steuerunterlagen, Passwörter, E-Mail- und Telefonkontakte, Fotos und so weiter. Sogar mein Telefon wurde mitgenommen, sodass ich in Rachel mit zwei kaputten Türen zurückblieb und keine Möglichkeit hatte zu kommunizieren oder um Hilfe zu rufen.
Krass.
Abgesehen von den erwarteten Anwaltskosten belaufen sich meine bisherigen Verluste auf etwa $20,000 an gestohlener Ausrüstung und über $5,000 an Schäden. In dem Durchsuchungsbefehl, den ich erhalten habe, fehlen 40 Seiten und die Akten sind versiegelt. Ich kann also den Grund für die Durchsuchung nicht nachschlagen und möchte nicht spekulieren. Ich habe den zuständigen FBI-Agenten mehrere Nachrichten hinterlassen, aber er hat auf keinen meiner Anrufe reagiert. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als rechtliche Schritte einzuleiten, um meine Ausrüstung zurückzubekommen und den Schaden ersetzt zu bekommen. In dem Bemühen, die Situation zu entschärfen, habe ich einiges Material von meiner Dreamland Resort Webseite entfernt, obwohl ich glaube, dass es legal erworben wurde und legal zu veröffentlichen war. Ich veröffentliche auf meiner Webseite nichts, was nicht auf Dutzenden von anderen Websites und in Zeitungen zu finden ist.
Richtig.
Wenn man bedenkt, wie die Sache abgelaufen ist, habe ich nicht die Absicht, weiteres Material zu entfernen, es sei denn, ein Bundesrichter ordnet dies an. Ich glaube, dass die Durchsuchung, letzter Satz, die von den übrigen Regierungsbeamten mit völliger unnötige Gewalt durchgeführt wurde, als eine Botschaft gedacht war, um die Area 51 Forschungsgemeinschaft zum Schweigen zu bringen. Die Frage ist nun, wie wird es weitergehen?
Haben ja das Gegenteil erreicht.
Krasse Sache, ja.
Ja,
ja, damit untermauerst du eigentlich nur, dass anscheinend doch irgendwas dran ist.
Ganz,
ne? Damit,
genau.
Damit legitimierst du ja quasi so einen Spinner. Also irgendwie ist ein komischer Move. Was mich aber auch wundert, ist normalerweise, wenn ihr doch da in Amerika irgendwie eine Behörde oder sonst irgendwas ans Bein pinkelt, das ist ja quasi eine Einladung für so einen Better Call Saul Rechtsstreit, oder? Also, komisch.
Ja. Ganz spannend.
Müssen wir mal dranbleiben, was da noch kommt.
Es ist echt krass. Also, krass Geschichte. Und die Webseite ist ganz normal öffentlich zugänglich, dreamlandresort.com. Ich nutze die tatsächlich nur, jetzt habe ich ihn gar nicht angehabt, schade. Ich habe sonst immer ein VPN an, wenn ich drauf bin. Auch schlecht.
Ach, danke. Und du schickst uns einfach so die Links.
Und wir haben gebucht.
Ja, klick da mal drauf.
Oh Gott, und wir haben gebucht. Im März geht's wieder rüber. Gut, wenn ich wiederkomme, wisst ihr, wo mich findet. Irgendwo in den Tiefen.
Alles klar, verscharrt in der Wüste Nevada.
Da ist aber nachts kalt.
Ja.
So, das war's von mir. Ich übergebe an den Herrn, der da hinten irgendwo sitzt, im UFO und mit seinem Thema. Olli, du hast mir ein Bild geschickt, was ist das denn? Eieiei, Herr Kapitän, würden die Flippers jetzt singen.
Das ist der Einstieg der Unterrichtseinheit.
Oh Gott, ich habe Angst. Herzlich willkommen zum Volkshochschulkurs mit Paul. Wir machen jetzt 2 Stunden lang eine PowerPoint-Präsentation, wie man die mit lustigen GIFs füllen kann, damit es nicht so langweilig wird.
Also hast du ja schon mal nur das Vorschaubild geschickt, weil also ich muss hier nichts lesen können, oder?
Nein, um Gottes Willen. Nein, aber ich hatte euch einfach kleine Hausaufgabe gegeben von verschiedenen Sichtungen gewisser Körperformen, die etwas größer als die durchschnittliche Körperformen
ja, ganz sind. Spannend. Ich habe das Video gesehen und ich glaube allerdings, dass ich davon schon einiges kenne, entweder von National Geographic, von den UFO-Jägern oder British UFO Files oder geheime Akten der NASA auf Discovery oder Ancient Aliens auf History Channel. Also das Spartenfernsehen ist ja voll davon. Fangen wir mal an. Ich finde es also ganz spannend.
Genau, da prinzipiell als Überthema geht es quasi um Riesen, ne? Giants.
Aber nicht die von Stork.
Also es geht quasi um, um Beweise, die man gefunden hat, dass es wohl Lebewesen oder menschenähnliche Lebewesen gab, die wesentlich größer waren als die aktuelle Menschheit, sage ich jetzt mal. Oder als der Mensch der Neuzeit.
Ja,
hast du richtig zusammengefasst? Genau. Dieses Video, was du gesehen hast, dieses Video, was du uns geschickt hast, ist quasi einerseits mit das Unseriöseste, das du uns je geschickt hast.
Geil, oder?
So eine YouTube Top 10 ist, wirklich so, wie man es so kennt, halt so aus so Haufen Stock-Footage zusammengeschmissene Rückwärtsauflistung der 10 größten Leichenfunde der Welt.
Ja, es hat noch gefehlt, dass es irgendwie, keine Ahnung, noch so Z-Promis gäbe, die auf dem Stuhl sitzen und das noch kommentieren.
Ja. Aber das habe ich absichtlich gemacht, ich sag euch auch wieso.
Aber es waren auf jeden Fall ein paar interessante dabei, wollte ich sagen.
Ja, also das passt auch zu dem, was der Conny ganz am Anfang gerade eben vor einer Minute gesagt hat. Das Internet ist relativ voll mit so Zeug. Jetzt mal egal, ob es seriös wirkt oder unseriös wirkt. Was mir dabei aufgefallen ist, als ich euch auch so die Hausaufgabe rausgesucht habe, ist, dass du eigentlich bei diesem Topic Hunderttausende von Videos findest, mal mehr seriös, mal weniger seriös. Und dass dieses Thema trotzdem irgendwie so, in so einer einen Gedächtnisecke schon mal, ich habe schon mal davon gehört, da gibt's irgendwie so Riesenmenschen, ja, habe schon mal ein Video gesehen. Aber auf der anderen Seite gibt's da eigentlich ein kleines Problem. Also zumindest sollte da das ein oder andere Problem in der Evolutionstheorie bezogen doch eigentlich dann aufkommen.
Ja, werden wir ja gleich sehen, ob da wirklich alle Riesen, die wir da finden, tatsächlich haltbar sind, sage ich jetzt mal.
Ja, genau. Hast du die einzelnen wenig auseinandergedröselt?
Ich habe die einzelnen geguckt, ich habe zu einigen sehr interessante Infos gefunden, zu anderen gar nichts.
Okay.
Aber wir können ja mal durchgehen.
Sehr gerne, fangen wir an.
Also
wir müssen auch nicht alle durchgehen, aber wir fangen mal an.
Also es sind meistens einfach irgendwelche Skelette, die irgendwo gefunden wurden, die halt im Verhältnis viel größer sind als das, was man kennt. Man ist ja auch davon ausgegangen, dass der Mensch früher schon auch wesentlich kleiner war. Um es aktuell mal einzuordnen, also ich glaube, die Durchschnittsgröße der männlichen Bevölkerung ist 1,70 Meter weltweit gemittelt, glaube ich, gesehen. Es gibt ja eher größere und eher kleinere, sage ich mal, Bevölkerungsgruppen. Bei den Frauen sind es, glaube ich, 10 bis 15 Zentimeter weniger. Der größte aktuelle Mensch ist 2,72 Meter, ein Russe, Robert Wadlow. 2,72 Meter, also soweit ich jetzt das rausgegoogelt habe. Vielleicht gibt es doch noch irgendwo mal größer, aber das ist zumindest. Ja, das Problem ist natürlich, dass es, ich sag mal, nicht normal ist, so ein Wachstum, sondern ist meistens mit einem Tumor an der Hypophyse verbunden, die quasi dann unabhängig Wachstumshormone ausschüttet. Und dann kommen wir gleich zum ersten Problem, weil die meisten übergroßen Menschen, du kannst quasi die menschliche Anatomie nicht einfach größer skalieren. Du könntest jetzt nicht an irgendeinem Gen drehen und sagen, wir machen mal Mensch, der wird 3 Meter hoch, weil wenn einfach alles im gleichen Maße vergrößert werden würde, würde einfach der Körper nicht mehr funktionieren. Ne, also was jetzt Blutdruck angeht, das Herz müsste
sehr
unproportional größer werden. Dein Gehirn müsste gar nicht proportional größer werden. Dadurch hättest du viel leichteren Kopf. Die ganze Physiognomie würde nicht mehr funktionieren, wenn du ein Mensch einfach so am Reißbrett um 20% vergrößerst. Deswegen ist das schon allein ein schwieriges Thema, das jetzt dann einfach so zu behaupten. Und
lass mich nochmal ganz kurz hier allgemeiner umformulieren und dann kannst du sofort weitermachen. Also quasi im Sinne von, die Lebewesen, die hier auf diesem Planeten angesiedelt sind, müssen sich der Schwerkraft, der Atmosphäre und dem ganzen, sag ich mal, Naturgesetzen angepasst funktionieren und anpassen. Das heißt, man kann nicht jedes Lebewesen einfach so auf den Planeten setzen und es würde dauerhaft sich wohlfühlen. Ja? Also so mal ganz planetarisch gesprochen. Und jetzt machen wir weiter.
Ja, also das Zweite, was eben dann im Video auch noch aufkam, ist, dass viele davon ja auch diese typischen, also was heißt typischen, man hat das bestimmt schon mal gesehen, so diese deformierten langen Schädel. Ne, die sind da auch, kommen da auch öfter mal vor.
Mhm.
Da habe ich jetzt auch mal geguckt, also diese eiförmigen, nach hinten rausgehenden, ja, wie man so sagt, so diese Alien-Schädel. Ne?
Mhm.
Also du kannst, tatsächlich ist es so, dass natürlich Körpermodifikation auch bei vielen indigenen Völkern schon früher modifiziert wurde und du kannst auch tatsächlich den Schädel, wenn du ihn ab seiner Frühform bearbeitest, auch den Schädel eines Menschen tatsächlich sehr gut formen. Mhm. Und es gibt viele indigene Völker, die zum Beispiel durch so Schädelabbindungen oder dass es zwischen so Brettern eingeschnürt wurde, bevorzugte Schädelformen auch hergestellt haben. Da gab es dann auch Sachen schick oder nicht schick. Also es ist wirklich so, dass du ja auch gerade bei Babys, wo der Schädel ja, wo die Fontanelle noch nicht verwachsen ist, also die drei Schädelplatten, noch nicht verwachsen sind.
Perfekt.
Du hast einen sehr weichen, formbaren Schädel, musst ja gerade bei Babys auch extrem drauf aufpassen. Es ist ja auch so, dass es ja auch extra Kissen gibt für Babys, die viel auf dem Rücken schlafen, dass sie sich den Kopf nicht platt liegen. Ne, also es ist wirklich so, dass Babys, die quasi, ist vor allem in vielen so Ostblock-Ländern früher auch so gemacht worden, wo die Kinder quasi schon ab kleinstem Alter in so Krippen waren, dass die gepuppt wurden. Das heißt, sie wurden ganz eng gewickelt, was erstmal für die meisten Babys eigentlich angenehm ist, wenn die eng eingewickelt sind. Und dann sind die halt hingelegt worden zum Liegen, was aber den Nachteil hat, dass die sich nicht natürlich drehen können. Die meisten Babys, wenn sie frei liegen, drehen sich schon Bauch und drehen sich auch ab und zu mal rum im Schlaf. Mhm. Aber diese Babys sind halt meistens einfach in Rückenlage hingelegt worden zum Schlafen, haben dann da irgendwie x Stunden gelegen. Und die haben auch alle einen sehr platten Hinterkopf gekriegt. Also der Schädel ist durchaus formbar und dass man Körper modifiziert, ist ja auch generell, sieht man in Thailand, wo es diese Langhälse gibt, ne, wo auch über Jahre hinweg quasi die Schulterblätter immer weiter runtergedrückt wurden, indem du immer mehr Ringe zwischen Hals und Schultern quasi eingefügt hast. Also so Körpermodifikationen sind schon in so Kulturen auch gang und gäbe und da auch Schädelmodifikationen. Also muss jetzt, meiner Meinung nach, ist es noch nicht unbedingt was Außerirdisches, bloß weil es einen langen Schädel gibt, sondern das ist teilweise früher auch schon wirklich so gemacht worden. Man hat das anscheinend bei so diversen Kinderleichen, hat mir die auch noch mitgebunden im Schädel, beerdigt und so weiter. Es ist vor allem in zentralen Mexiko, Maya-Region und sowas, war das eigentlich gang und gäbe.
Also wir fassen zusammen, wir haben die übergroßen Skelettfunde, ja, und wir haben teils auch nicht diese elongated skulls, also diese verlängerten Schädel. Und wir haben nachweisbar, und da bin ich auch vollkommen bei dir, zum Teil die Möglichkeit, diese Gehirne durch, sag ich mal, altertümliche Bräuche in diese Richtung, in Anführungszeichen, zu biegen und zu formen. Was auf jeden Fall festgehalten wurde, was auf jeden Fall auch teilweise so abgehandelt wurde, was ich auch überhaupt gar nicht bestreiten will. Nur die Vergrößerung dieser Skelette, und da sind ja auch von 6 Fuß großen Skeletten, es geht ja hoch bis zu 27.
Ja, aber 6 Fuß, das sind 2 Meter, das ist doch jetzt kein Riesen.
Das ist unsere normale durchschnittliche Größe. Ich schicke euch noch mal einen Screenshot. Also wir sind ungefähr der so ganz typische, knappe 2 Meter typisch große Skelett. In einer amerikanischen Maßeinheit würde man dazu 6 Fuß sagen. Bis zu Skelettfunden, vor allem auch zum Beispiel in Catalina und Mexiko, die West Coast quasi von Amerika, was bis zu 36 Fuß, das ist das Maximum, was damals so gefunden wurde. große Skelettfunde gekommen ist. So, und jetzt ist aber auch noch folgende spannende Information. Wieso sehen wir diese Skelette, die damals gefunden wurde, nirgendwo in irgendeinem Museum rumstehen?
Genau.
So wie in Frankfurt quasi unser Dino, der Rex, der ungefähr 36 Fuß hat und einmal quer durch diese ganze Eingangshalle
der
geht.
Der Dino, der Saurier, ja, der Rex.
Ungefähr dieselbe Dimension wie in diesem, wie heißt das Museum gleich wieder?
Senckenberg-Museum.
Senckenberg-Museum. Ungefähr so groß wie dieser Rex da in der Mitte steht, so groß müsst ihr euch diesen Giant-Riesen, diese Skelettfunde vorstellen.
Also 36 Fuß sind dann 12 Meter ungefähr, ne?
Hey Siri, das ist schon was sind 36 Fuß in Meter?
36 Fuß entspricht 10,97 Meter.
Ja.
Oh, schön.
Also 11 Meter.
Ja, okay.
Das war aber ein Problem so im Smart.
Nee, warum hängen die nicht im Museum?
Also tatsächlich ein 12 Meter großes Skelett habe ich mal jetzt hier bei dieser
Aufsicht. Weil die Deckenhöhe nicht ausreicht.
Ja, der Dino ist, also 12 Meter hat er nicht, aber ich glaube.
Okay, dann also nimm den 6 Meter. So nimm den 6
ja, das
Meter
ist ja die Frage, warum ist es denn nicht ausgestellt? Was glaubst du denn? Weil die Men in Beige ihn vorher einkassieren?
Also tatsächlich ist es ja so, dass wenn die Archäologen dann sowas finden, dann kommt dann gleich so ein Hüttenverein, der nennt sich Wir sind die großen Skelettträger. Die haben unterschiedliche Farben an, meistens schwarze Anzüge und sagen, so, jetzt müssen wir mal kurz ein bisschen Platz machen. Wir sind die
Skelettträger 1999.
Wir machen uns die Anzüge jetzt mal dreckig.
Das klingt wie ein eingetragener Verein irgendwo, ja. Skelettträger e.V. Miltenberg.
Und ich erzähle es absichtlich so flapsig, weil die haben tatsächlich diesen, ich sage jetzt mal schon, getarnten Namen von wir sind die super Archäologen und wir übernehmen jetzt hier die Region und wir graben den jetzt aus und wir schaffen den jetzt weg. Und es ist auffällig in den letzten 100 Jahren immer so gewesen, dass diese Funde weggebracht werden, aber nirgendwo ausgestellt oder genauer untersucht werden in der Öffentlichkeit. Und das ist ja eine sehr, sehr spannende Tatsache.
Ja, aber so ein 10-Punkte-YouTube-Video, der kriegt dann doch das Footage zusammen, oder was? Also das ist dann schon wieder...
Naja, das ist ja, wie ich schon gesagt habe, voll. Das Internet ist voll von den ein oder anderen Fotos. Und jetzt kann natürlich einer hergehen und sagen, die sehen alle gefaked, die sind alle gefälscht, die sind alles nur Clickbait und so weiter und so fort, was meiner Meinung nach auch nicht wirklich Sinn macht. Die große Frage ist, warum werden die alle einkassiert und wie passt das mit der Evolutionstheorie zusammen?
Ja, aber manche doch auch nicht. Also manche liegen doch da auch noch rum. Hast du ja in dem Video auch gesehen. Also was ist mit denen? Ne, die ja anscheinend doch einfach noch begehbar rumliegen. Ja,
okay. Und was machen wir mit
Da gibt es hier
denen?
Diesen, der von Ecuador zum Beispiel, da ist ja auch ein Bild, wo der in einem Museum drin steht. Muss ich mir aber auch fragen, okay.
Gibt es in Südamerika und Co. vereinzelte Museen, wo die Dinger tatsächlich ausgestellt sind, die nicht ganz so großen und so, die hingen da und konnten wahrscheinlich nicht mehr weggebracht werden, aber wie packen die in die Evolutionstheorie rein?
Hm.
Und genau da ist das Problem.
Also zumindest von irgendwas wirklich, wirklich übergroßem, so dass es wirklich, dass du sagst, okay, das kann ich nur, sagen wir mal, eine Mutation oder irgendwie ein Wachstumsfehler sein, ne, ist natürlich auch die Frage, man die Probleme, die wir heute haben, ne, dass sie irgendwie durch so einen Tumor irgendwo an der Hirnanhangdrüse plötzlich wächst, ohne Ende, das gab es ja früher auch schon. Ne? Also ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht irgendwas herkommt.
Ja, aber auch gleichzeitig.
Das Problem ist aber auch, dass, wie gesagt, dass du den Menschen, die einfach größer ziehen kannst, schon gar keine 12 Meter groß, weil auch das ganze Kreislaufsystem dann nicht mehr funktionieren
würde. Ganz genau.
Weil
das hattest du ja am Anfang
zum Beispiel
gesagt.
Alleine eine Giraffe zum Beispiel hat irgendwie, glaube ich, einen dreifach höheren Blutdruck als ein Mensch.
Den Blutdruck habe ich auch.
Ja. Nee, aber du musst dir mal vorstellen, die Giraffe, weiß ich nicht, wenn die, wie hoch ist eine Giraffe? 5 Meter? Ne, weiß ich nicht, wenn du da halt wenn du da das Blut hochpumpen musst, dann brauchst du halt auch ein größeres Herz. Und dann gibt es ja noch zig andere Sachen, die da mit reinspielen. Also ich habe tatsächlich einen Artikel gefunden, wo sie eben gesagt haben, ne, du kannst jetzt, ein Mensch kannst du nicht einfach so hochziehen, weil allein die Giraffe so viel Mechaniken hat, die auf ihre Größe ausgelegt sind, dass sie zum Beispiel, wenn die dringend den Kopf unten hat, dass nicht das ganze sauerstoffarme Blut im Kopf bleibt, weil es ja von da aus dann sonst vielleicht nicht mehr zurückgepumpt werden könnte, hat die quasi so wie wir Venenklappen halt in den Beinen haben, hat die das auch im Hals, ne? Dass quasi das Blut nicht in die falsche Richtung wieder zurückläuft, von der Schwerkraft getrieben und sowas. Allein so,
also Dinge, ich sag mal,
die hätten wir ja nicht, wenn du uns einfach größer ziehen müssen. Das sind ja auch die Probleme, wo ja quasi Leute, die aufgrund der Krankheit spontan so groß wachsen, mit zu kämpfen haben. Und die können kein Mensch eins zu eins auf 12 Meter hochziehen. Und diese ganzen Skelette, die da abgebildet sind, inklusive das da irgendwo in Ecuador in diesem Museum steht, ist ja eins zu eins ein menschliches Skelett einfach nur größer skaliert.
Und jetzt?
Also ich weiß nicht, ob das funktionieren würde. Ja.
Haben wir festgestellt, dass jetzt, sage ich mal, das zum Teil höchstens funktionieren könnte, dass so riesige Körper auf diesem Planeten halbwegs überleben könnten, aber die brauchen noch ein Update. Und das Update, ja, das schicke ich euch jetzt mal kurz.
Auch da bin ich mal gespannt.
Ihr seid live dabei.
Es ist quasi.
Ja. Was macht denn der da?
Also da schicke ich euch jetzt mal so.
Eine, ja, sieht mal aus wie eine ägyptische Zeichnung.
Ja.
Von einem sehr großen Menschen, der anscheinend auf einem Thron oder einem Stuhl sitzt, hat irgendwie einen Stab in der Hand. Und ja, es ist jemand ganz Kleines nebendran. Und.
Oh, kommt der Besuch? Und, ja, was ganz Kleines nebendran? Da,
ja. Und. Ja, der steht irgendwie nebendran und.
Also es gibt eine Zeichnung.
Er hat irgendwie ein kleines Gefäß in der Hand.
Gut, auf die Details musst du gar nicht so eingehen.
Genau, es ist eine ägyptische Wandmalerei. Man sieht einfach jemanden sehr großen, der jemandem sehr klein irgendwas reicht oder was. Richtig. Was in irgendwie ein Gefäß oder was.
Ja. Und das Ganze auch noch mal ein bisschen eingesteinerte Version von einfach unterschiedlich großen Lebewesen, menschenartig, die auf demselben Bild quasi sich gegenüberstehen oder gegenüber sitzen, einmal in groß und einmal in klein. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Also das eine würde wahrscheinlich der Mischa so deuten, naja, da sitzt jetzt einer gegenüber mit einem anderen. Also entweder konnte der nicht maßstabsgetreu zeichnen es sollte quasi so ein bisschen verbildlicht werden, wer hier der Mächtigere ist oder wer auch nicht. Nämlich indem ich die mächtigere Person größer gegenüberstelle als der nicht mächtigen Person. Das ist ja auch so ein bisschen die gang und gäbische Theorie. Aber was wäre denn, wenn diese Skelette, die da gefunden wurden, vielleicht zu den Bildern tendenziell auch passen, dass tatsächlich ein, nehmen wir es einfach mal nur theoretisch an, dass eine etwas mega größere Person, also doppelt so große Person jetzt hier dir gegenübersteht, gegenüber die du bist nur halb so groß, diese Person. Also das hat ja letztendlich vom Symbolcharakter schon das Gleiche. Also du hast jemanden vor dir, den würdest du jetzt nicht einfach mal so auf die Nase hauen tendenziell, sondern würdest erstmal so denken, okay, bei dir machst du das erstmal ein bisschen langsam, ja. Das ist der Bud Spencer und du bist hier mal eher eine Stufe tiefer. Ja? Also sprich, diese Form von Macht ist ja heute in der Gesellschaft noch so. Wenn da jemand vor dir steht, der einen Kopf größer ist, der ist grundsätzlich gefühlt auf den ersten Eindruck erstmal mächtiger als die andere Person, ja. Also, falls diese Lebewesen tatsächlich mal miteinander gelebt haben, was ja meine Theorie hier gleich ist, dann gab es diese Größenunterschiede vielleicht auch aus einem ganz bestimmten Grund. Und dann haben auch die größeren Wesen tendenziell eher die Macht gegenüber den kleineren Wesen gehabt. Und damit das Ganze funktioniert, weil wir es gerade von hatten mit Blutkreislauf und so weiter und so fort, die dürften auf jeden Fall noch mal ein bisschen genetisches Update haben im Vergleich zu den anderen, damit die es überhaupt schaffen oder gerade eben schaffen,
die doch auch
auf diesem Planeten zu leben. Bitte?
Hätten die doch auch anders ausgesehen.
In welchem Bezug auf?
Also ich meine, die haben ja auch komplett menschliche Proportionen. Die sind ja auch eins zu eins einfach nur Größe. Aber du bräuchtest ja schon einen anderen Körperbau, wahrscheinlich ein anderes Verhältnis von Gliedmaßen zueinander. Also ich weiß nicht ganz genau. Ich würde eher sagen, dass das bei so historischen Abbildungen tatsächlich das generelle Mächteverhältnis einfach darstellen soll. Ne?
Ja, Ja, das also wäre zu einfach.
Bei so,
jetzt kommt er. Das wäre ja nicht der Alarmstufe-Podcast. Bei uns sind es nicht nur Machtverhältnisse.
Also für mich tatsächlich auf den Abbildungen hätte ich es jetzt schon gesagt, weil es in den Kulturen ja Standard war. Nun, ich meine, du hast ja dann schon auch gesehen, dass in den Pharaonengräbern, die sie dann ausgehoben haben, die waren ja tatsächlich auch nicht viel größer, als sie wirklich waren, aber auf Abbildungen wurden die immer größer dargestellt. Mhm. Also insofern hat man ja schon.
Jetzt kommen wir nochmal zurück.
Dass die als mächtige Könige auch größer gezeichnet wurden.
Zu den verlängerten Schädeln, die ja anscheinend auch noch mehr Potenzial im Hirn, Anführungszeichen, gehabt haben könnten, was ja wiederum auch dazu passt, dass die genetisch gesehen krasser waren, um das dann auch alles so auszuhalten und machen zu können. Und jetzt ist aber die große Frage, warum eigentlich der ganze Quatsch? Und jetzt bilden wir quasi den Rundumschlag zur letzten Folge, in denen es um die Anunnaki ging.
Oh,
richtig, genau.
Wer hätte damit gerechnet?
Da haben wir übrigens auch ein geiles einen Link zu bekommen, zum TikTok-Video mit einer Ausgrabungsstätte von den Anunnaki in der Türkei.
Genau, und ihr findet oft, auch wenn ihr diese Klubsch-Videos euch anguckt zu den Riesen, hin und wieder auch mal eine Querverbindung zu den Anunnaki, die bei manchen Videos dabei sind, bei manchen halt nicht. Jetzt würde theoretisch die Idee kommen, warum das eigentlich alles so ist. Weil wir haben ja gelernt, die Anunnaki waren ja in der letzten Folge irgendwie so auf den Planeten gekommen. Das war ungefähr so 340.000 Jahren her. 360.000 Jahren. Und da ging es so, wenn ihr euch grob dran erinnert, ja, wir brauchen irgendeine Gesellschaft, die ein bisschen Gold ausgräbt aus dem Boden für uns ans Raumschiff bringt. Erinnert ihr euch noch ein
wenig? Ja.
Ja. Also, da kommen irgendwie eine Anunnaki-Gesellschaft und ich sage jetzt speziell nicht Spezies, sondern Gesellschaft, weil die Anunnaki ist sozusagen die Gesellschaft, die wiederum aus verschiedenen Spezies besteht. Die wiederum auf den Planeten Erde kommt und sagt, wow, da ist ja schon was da, das ist gar nicht schlecht, da ist so eine Human-Spezies, zu der komme ich dann übrigens dann nochmal später, was war vorher, aber jetzt lass uns erstmal da weitermachen, die tun wir jetzt mal ein bisschen DNA verändern.
Mhm.
Und dann wurde ganz, ganz viel rumexperimentiert und da wurde auch innerhalb dieser Anunnaki-Gesellschaft diskutiert, wie viel, sag ich mal, Upgrade geben wir der Spezies, wie viel Upgrade geben wir ihr nicht. Die soll einfach nur machen, was wir wollen. Dann kam der andere und hat gesagt, nee, die soll nicht nur einfach sklavisch sein und einfach nur die Klappe halten können, die sollen auch ein bisschen selbst denken können. Dann kommen die Nächsten und sagen, oh, ich würde jetzt gern auch mal auf dem Planeten da inkarnieren, wir müssen mal so eine Hybridspezies machen, weil ich halt's, wenn ich da jetzt runtergehe mit meinem Körper und mit dem ganzen naturellen Phänomen nicht aus. Wir machen da jetzt mal so eine Spezies, die, sag ich mal, erdähnlich angepasst ist, die sie ein bisschen größer ist und dann kann ich quasi, wenn ich möchte, in diesen Avatar reingehen mit meiner Seele und kann da drin auch mal ein bisschen rumschaffen, weil an für sich kann ich so nicht das lange auf dem Planeten Erde aushalten, wenn ich da mal runtergehe, aus den Proportionen und Gegebenheiten, die wir hier so haben. Also hier wurde, klingt abgefahren, ich weiß, hier wurde auf jeden Fall sehr viel rumexperimentiert, verschiedene Größen angesiedelt, der eine oder andere und das wird tatsächlich ja aber auch noch mal in der biblischen Geschichte wiedergespiegelt. Also jetzt wird es noch ganz hart, keine Sorge, es wird hier nicht religiös, aber wenn ihr mal Genesis aufschlagt, da gibt es auch eine Szene, beziehungsweise eine Zeile, bei dem es heißt, dass die Riesen auf die Erde gekommen sind und dann noch, weil sie Spaß hatten, mit den ein oder anderen Erdlingen da noch Kinder gezeugt haben. Und die hießen dann Nephilim. Ja, das steht in der Bibel. Zum Teil wird aber noch weiter ausgeführt im Buch Enoch. Und so wurde quasi tatsächlich halt ein bisschen rumgemongert da auf dem Planeten Erde und halt mehr oder weniger experimentiert mit verschiedenen menschlichen bereits vorhandenen Lebensformen, zu denen ich gleich komme, und der Anunnaki, die da kam und da halt auf verschiedene Art und Weisen sich selbst ein bisschen ausgebreitet hat als die größeren, mächtigeren, die kleineren, die sie noch leicht abgegradet haben, unter Kontrolle gehalten haben, die ein bisschen Drecksarbeit gemacht haben, die dann aber wiederum auch Gesellschaften gebildet haben, sich dann vielleicht auch ein bisschen zu sehr ausgebreitet haben. Es gibt dann auch die eine Phrase, wo es dann heißt, okay, diese kleinere Hybridspezies, die eigentlich nur zum Mining verwendet werden sollte, die wurde dann laut und dann wurde dann innerhalb der Anunnaki diskutiert, ob wir die jetzt nochmal ausrotten und nochmal von vorne anfangen und das nochmal gescheit machen. Also es ist ja nicht so einfach, eine Spezies zu generieren, die schon ein bisschen denken kann, aber nicht zu viel denken kann, soll.
Okay.
Ja. Krasse Theorie diesbezüglich.
Aber hallo. Ach.
Was sagt der Micha dazu?
Das wird mich auch.
Ja, ich überlege jetzt gerade, haben die, also waren die Anunnaki dann die mit den langen Köpfen oder die diese geformt haben? Oder hatten die beide lange Köpfe?
Wie gesagt, Anunnaki ist der Begriff der Gesellschaft. Dass es dann darunter die Sumerer gab und noch andere. Und dass es wohlgemerkt auch noch komplett andere Riesen gab, die dann auch noch mal zwischendrin die im Planeten Erde besucht haben, wie zum Beispiel die Spezies Puxiti, von der ich dann auch gleich noch mal 2-3 Zeilen vorlesen würde. Das heißt, du hast letztendlich, wenn du jetzt so einen Skelettfund hast, musst du erst mal gucken, zu was gehört er. War das jetzt einfach nur ein Besucher? War das
also dieses, einer der... erzähl mal weiter.
War das einer der Spezies von der Anunnaki-Gesellschaft? War das einer, der mächtiger war? War das einer von der sumerischen Kinglist? War das einer von denen, die eingegraviert auf ägyptischen Tafeln sind? Also du hast da... viele verschiedene Möglichkeiten. Was aber allseits bekannt ist, dass die Anunnaki, die ja eine ursprüngliche Hybridspezies selbst sind, und zwar aus der
Gesellschaft.
Genau, die ursprünglich aus Sirius B Sternsystem kommt.
Ach, die sind aber schon durchgemischt und dann irgendwann schon ein einheitliches.
Es ist so, wie die Erdlinge sagst, aber da gibt es ja auch die Chinesen, die Afrikaner, die Engländer und so weiter.
Okay.
Und so
fort, also es gibt bei denen auch, sagen wir mal, dezente Unterschiede, aber
ja.
Trotzdem ist ein Menschen-Mensch. Jeder Mensch könnte sich mit jedem anderen Mensch kreuzen. Das wird genetisch passen. Also prinzipiell sind wir schon eine Spezies.
Wenn es von der Größenabstimmung her halt passt, theoretisch gesehen. Ja,
es muss halt irgendwie in der Nähe passen.
Es muss halt funktionieren, genau. Ja. Aber das haben die tatsächlich teilweise gemacht und das hat auch für Durcheinander gesorgt auf diesem Planeten. Weil du kannst dir jetzt vorstellen, wenn jetzt so ein mega krasserer, genetisch veranlagter, etwas größerer Typ mit einer, sag ich mal, primitiven, humanen, menschlichen Spezies was hat, was dann am Ende rauskommt, nicht mehr in Anführungszeichen, erstmal Hybridspezies. Eine Mischung aus den beiden. Und
vorausgesetzt, die passen genetisch zusammen. Du kannst ja eigentlich jedes Team mit jedem kreuzen. Ne?
Also. Da kommen wir dann auch nochmal zum Thema verschiedene Blutgruppen und so weiter und so fort. Es gibt ja nicht umsonst Rhesus positiv und negativ, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Da kannst du dann halt auch rausfinden, okay, da wurde Durcheinander geschafft. Und das könnte durchaus immer auch mal die Ursache gewesen sein von, jetzt ist hier zu viel Durcheinander auf dem Planeten passiert, wir müssen mal wieder von vorne restarten, wir brauchen mal eine Flut, wir brauchen mal ein Reset, damit wir das Ganze noch mal ordentlich aufbauen können. Also das spielt tatsächlich auch noch in diese ganze Geschichte mit rein. Und diese Anunnaki, die du unfassbar krass ausführlich auch mittlerweile frei im Internet recherchieren kannst, scheinen auf jeden Fall in Verbindung zu stehen zu manchen Riesen und zu manchen Elongated Skulls, also diese verlängerten Schädel-Spezies zu sein. Muss aber nicht jeder Riese gewesen sein, weil es, wie gesagt, es gibt ja noch andere außerirdische Spezies, die hin und wieder mal hier auf Besuch waren und die ein oder andere Mythe ausgelöst hat, die hier auf dem Planeten in den ein oder anderen Geschichtsbüchern als Mythe zumindest zu finden ist. Was natürlich eine total krasse Theorie ist, von dem was ich jetzt her.
Krass.
Ja.
Hm.
Fragen dazu?
Nee. Ich weiß nicht, ist schwierig.
Ist zu krass? Also, ist zu schwierig?
Nee, also ich weiß jetzt nicht. Also ich sehe in diesen, zumindest in diesen Skeletten da, also da ist halt auch, also ich sehe, die meisten davon, finde ich, sehen relativ fake aus. Ist, ja, also das mit den Schädeln lässt sich ja zumindest auch erklären.
Gut, es gab ja auch Zeitungsberichte über diese Funde kurzzeitig, bevor die alle eingesackt wurden. Und es gibt ja, wie gesagt, auch nicht nur Fake-Skelette in manchen südamerikanischen Museen. Also das ist natürlich eine krasse Story, krasse Theorie und auch mit Sicherheit und nicht komplett rund, so wie ich das erzählt habe.
Ja. Paul, dein Föhn ist schon wieder an.
Das ist der Laptop hier drüben.
Ja, ja.
Aber wer, und das ist eben die andere Geschichte dazu, wer da Bock hat, der kann da sau viel krassen Inhalte zu finden. Das ist ja auch die Geschichte mit diesem Planet X und Nibiru und so weiter und so fort, was die einen sagen, ist ein Planet, der alle paar hunderttausend oder tausend Jahre kommt in so einer Querlaufbahn um den Planeten Erde, auf denen die Anunnaki sind und die dann immer, wenn sie mal vorbeikommen, gucken, was gerade ihre herangezüchtete Zivilisation so treibt und dann sind die Chefs mal wieder da und räumen auf. Die anderen sagen, nee, das ist kein Planet, das ist tatsächlich ein Fahrzeug, Fortbewegungsmittel, ihr Raumschiff und die haben halt unter anderem die ein oder andere Spezies hier gegründet. Manche würden sogar sagen, die menschliche Spezies mehr oder weniger ist eine Hybridspezies aus dem ursprünglichen Homo sapiens und den genetischen Inhalten von der Anunnaki.
Ja, aber ich meine, du kannst ja die Genetik zurückverfolgen, auch noch vor den Homo sapiens. Wenn da nicht irgendwo was aufgefallen? Also
ich kann jetzt, weil du es gerade sagst, bevor das Ganze war, ich könnte jetzt, um auch noch die eine Hörerfrage zu beantworten.
Zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, dass der Mensch quasi nicht gewachsen ist, sondern designed wurde, warum wurde er dann so unperfekt designed? Warum dann nicht, wenn das eh schon hinbasteln kannst, warum dann irgendwelche komischen Schwachstellen reinbasteln? Weiß nicht, Blinddarm, manche Leute brauchen eine Brille. Irgendwie so, gibt so Sachen, die halt einfach keinen großen Sinn mehr machen oder die man einfach tatsächlich hätte robuster gestalten können, weißt du?
Woher ich glaube, kommt das kommt halt auf den Zweck
drauf. Oder dass wir so anfällig sind für manche Krankheiten, weißt du?
Wo anderem wieder sagen, wir sind mega resistent gegenüber verschiedenen Krankheiten. Also da haben manche Spezies viel größere Probleme damit. Und wir sind halt mal 2 Wochen krank, danach haben wir es weggerobbt. Also
naja, die Frage ist, was du hast. Es gibt da Leute,
genau, die sich von die Verhältnismäßigkeit erholen. Und dann musst du ja auch diese Verhältnismäßigkeiten oder dein Entwurf, sagen wir mal, der Entwurf der Homo, der Spezies Mensch, der muss ja auch immer wieder nach und nach angepasst werden der äußeren Bedingungen des Planeten Erde, der ja auch immer im Wandel ist, sei es jetzt Klima.
Ja gut, das wäre ja aber normale Evolution, da brauchst du ja keine Aliens dazu, das machen ja Tiere auch.
Ne? Also ja, aber jede andere lebende
Spezies hat sich so langsam angepasst. Ich meine, die größten Probleme, die wir aktuell haben, sind natürlich, weil sich der Planet und unsere Gesellschaft und die Rahmenbedingungen so viel schneller verändern, als wir uns als dass sich die Natur oder die menschliche Genetik darauf anpassen kann. Weil wenn du guckst, was wir in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren an Industrialisierung und sonst irgendwas vorangetrieben haben, den Planet, wie krass wir den verändert haben, allein durch die Veränderung der Atmosphäre, die Schadstoffe, die es jetzt gibt, die, weiß ich nicht, wenn irgendwelche BPA-Hormonteile durch Mikroplastik oder Kunststoff in dich aufnimmst, wo ja quasi die letzten Millionen Jahre nie irgendjemand mit zu kämpfen hatte, dass sich da die menschliche Genetik drauf einstellen kann, oder nicht drauf einstellen kann, in der kurzen Zeit, das ist ja halt mit das größte Problem.
Also wenn ich Genexperte, experimentiert Chef wäre, würde ich gucken.
Du könntest dir einen zusammenbasteln.
Wie müssen wir aussehen? Genau, wie müssen die für den Planeten XY aussehen? Was müssen die können, damit die so sich mit dem Planeten zusammen fortbilden? Und jetzt will ich aber auch, dass sie nicht zu schlau sind, weil ich will nach wie vor der Chef bei der ganzen Geschichte bleiben. Ja? Also je nachdem, was ich halt möchte.
Ja, und das ist natürlich klar, dass das nicht um. Dafür sind wir doch viel zu schwach zu sein.
Ja, und dann kommt der Bruder. Dann kommt mein Bruder her, der ist auch noch Genexperte und sagt, nö, jetzt warte mal hier, du hast zwar eine geile Idee, aber ich hätte da noch eine viel bessere Idee. Ja, ich heiße
drittes Enki Bein.
Und du heißt Enlil. lass mal hier noch ein drittes Bein reinbauen. Ja,
ja, dann steht er stabil, dann fällt er lang nie so oft um, die gehen nie so oft kaputt, die können viel schneller rennen, das Gewicht verteilt sich besser, die können viel mehr Gold tragen. Warum dann nicht noch ein drittes Bein hinmachen?
Ja, also es ist ja nicht nur einer gewesen, der hier rumgefuchtelt hat. Es war eine Gruppe von von sozusagen experimentellen DNA-Schöpfern, die ja auch verschiedene Versuche letztendlich auch da gemacht hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so easy ist, den perfekten, hundertprozentig immer dem Planeten angepassten Typus zu finden, der meinen Ansprüchen gerecht wird. Und dann gibt's ja auch noch Leute.
Wie mir so schön sagt, ein Kamel ist ein Pferd, designt von einem Komitee.
Ja.
Okay. Ja, wenn jeder seinen Senf zu einem tollen Pferd dazugibt, hast du am Schluss ein Kamel.
Ja, aber jetzt pass auf, jetzt komme ich noch auf die Hörerfrage zu sprechen. Ja. Jetzt gibt's noch mehr Beef bei der ganzen Geschichte, weil irgendeiner muss ja dann auch theoretisch gesehen, wenn man so ein bisschen dieser ganzen Thematik weiterdenkt, den allerersten affenähnlichen Homo Sapiens quasi noch nicht schlau und so weiter und so fort angesiedelt haben und auch den Planeten so zurecht gemacht haben. Und da gehen wir jetzt 65 Millionen Jahre zurück in die Vergangenheit. Zumindest ist das nach meiner Recherche das, wie weit ich zurückgehen kann. Und das ist ja schon so ein bisschen was. Und da kommen wir ja tatsächlich in...
Also nur mal, um es kurz einzuordnen. Ich glaube, der Homo Sapiens war 200 bis 300.000 vor unserer Zeit. Ne? Dann irgendwann, was hast du gesagt? 400.000 waren Anunnaki. Und jetzt gehen wir aber ein paar Millionen noch zurück. Also nochmal eine ganz andere
Klasse. Jetzt gehen wir richtig krass zurück. Ja, ja.
Bin mal gespannt, was jetzt kommt.
Wir sind noch weit vor Enlil und in...
Genau, ja.
Okay.
Was krass ist, wenn du dir überlegst, dass ich tatsächlich eine Form von oder eine Gruppe, die sich, sage ich jetzt mal, beispielsweise Intergalaktische Collective nennt und die aus 24...
Nur mal so als Beispiel.
Ja. Nur so als Beispiel. Und so aus mehr oder weniger 24 Zivilisationen besteht. Und diese 24 Zivilisationen haben sich quasi zu der politischen Gruppe Intergalaktische Kollektiv zusammengefügt und haben gesagt, hey, wir machen jetzt was, wir haben ein neues Hobby, wir nehmen Planeten und siedeln die an. Also wir gucken erst mal, was auf dem Planeten drauf ist. Oh, hier sind so viele Dinosaurier und Reptilien und die Fauna und Flora muss auch noch ein bisschen modifiziert werden. Müssen wir mal alles hier vom Planeten fortschaffen und dann haben noch ein paar überlebt, die sind dann unter den Planeten gegangen, die Reptiles, aber das ist nochmal eine andere Geschichte.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt. Bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scher von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Und zu welchem Zweck?
Um dann ihre Idee von Zivilisation aufbauen zu können. Also wir nehmen Insekten XY, wir nehmen Pflanzen XY und wir nehmen...
Also so wie so wenn der Conny City Skylines spielt, haben das die Aliens dann mit
Planeten nur auf evolutionsbasierend.
Von der Zivilisation, die sie dann da aufbauen, haben sie ja selbst nichts davon. Ne?
Ja, die also kommt auf die Mods drauf an, Mischa.
Du hast ja auch nichts davon, das Spiel zu spielen, aber trotzdem spielst du es, ja?
Ja, deswegen meine ich, das war reines Entertainment, aber du machst nichts Produktives damit, erstmal.
Sagen die einen.
Ja. Okay, was da das Motiv denn ist, lassen wir mal noch ein bisschen im Schrank.
Conny trainiert aber für seinen Job als Bürgermeister.
Schon. Genau, so ist es.
Alter Falter. Ja, und dann siedelst du die erste Form von Homo sapiens da in Anführungszeichen an oder diese ersten affenähnlichen Dinge und dann sagst du noch die Tierchen und noch jenes und dann kommst du alle Millionen Jahre vorbei, okay, das klingt krass, aber so ist es wohl, und guckst mal, wie hat sich der Planet bisher so entwickelt, und dann machst du weiter und du versuchst ein fortständiges Entwickeln und Leben und Leben lassen zu entwickeln, und diese Zivilisation können ja auch gerne mal ein bisschen, oder diese diese Kollekte von Zivilisationen könnt ihr gerne selbst nachrecherchieren. Die heißen Seeders, Founders oder werden auch Patal genannt. P-A-T-A-A-L. Könnt ihr also, wenn ihr wollt, zu Hause mal ein bisschen selbst recherchieren. Und die haben wohl molekulares und DNA-technische Primaten das allererste Mal so ein bisschen, ich sage jetzt mal, geboostert. Ja, mit DNA-Molekülen und anderen Sachen und Gehirn und Bewusstseinsanhebung. Und das in regelmäßigen Abständen. Also das ist so das letztendlich, was Jahrmillionen von Jahren tatsächlich immer wieder so auf diesem Planeten, neben natürlich anderen krassen Events, abgegangen ist. Bis dann letztendlich vor 370.000 Jahren, von heute wieder gerechnet, die Anunnaki kam und dieses Experiment gestört hat durch ihr eigenes Experiment. Und dann ist natürlich die große Frage, ja, wer hat denn jetzt Anspruch auf die menschliche Spezies, so wie wir hier sind? Haben jetzt die Anunnaki Anspruch oder ist es eher die intergalaktische Collective, die ursprüngliche Form des Primitive?
Ja, ich denke, wir sind ein Hybrid, dann sind es ja auch wohl beide, oder?
Da müssen sich also beide mal an den Tisch setzen und müssen besprechen, wie machen wir jetzt weiter mit der Spezies Mensch.
Mm.
Na, willkommen im Jahr 2020. Ein, ja. Ja, geile Story, oder?
Ganz krass.
Ja, aber die haben das ja dann bestimmt nicht nur für einen Planeten gemacht. Ne? Sind mir denn dann so wichtig, als dass man sich dann Kopf drüber zerbrechen muss? Gibt's denn nicht noch?
Nein, die haben das cooler? Auf, also die haben das auf vielen Planeten gemacht. Tausende. Ja.
Echt?
Ja, natürlich. Das, oh.
Also es ist jetzt nicht das erste Mal, ich war jetzt lange ruhig, ne? Also ich habe bin Multitasking, ich habe nebenbei ein bisschen was gemacht. aber das ist alles schon mal so in diversen Fernsehshows gewesen. Also in so Dokumentationen.
Und ich finde es.
Also, das ist jetzt nichts, was extrem neu ist, ja, für den gewieften Freund der, genau, Präastronautik. Aber es ist schon mal spannend, das nochmal so zu hören. Ein bisschen kompakt, nicht in 16 Folgen auf 4 verschiedenen Sendern mit 5 Abos.
Also, ihr müsst euch schon noch bewusst sein, oder man soll, wenn man dem Ganzen den Glauben schenkt, dass man auch parallel jetzt ganze nebengeschichtlichen Felder weggelassen hat, dass da auch nochmal zwischendrin Zwischenzivilisationen gab und Kriege und hier und der hat sich noch eingemischt und da kam noch Spezies XY. Aber ich sage mal, das ist jetzt so in 5 Minuten runtergebrochen, was jetzt eine halbe Stunde gedauert hat, was, sage ich mal, jetzt rein mit unserer Problematik Spezies Mensch und deren Vergangenheit und den Riesen, die wir vielleicht finden und noch, wem gehört der Planet Erde und wer muss sich da jetzt mal mit wem an den Tisch setzen und nochmal drüber sprechen, was wir jetzt vielleicht mit der reptilartigen Spezies noch machen, ja, die ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte. Also das ist ein sehr, sehr krasser politischer und DNA- und Spezien-spezifischer Austausch, der da letztendlich stattfinden muss, und vielleicht sind wir gerade auch mittendrin in dieser Frage: Was ist die Spezies Mensch? Wie geht's mit der weiter? Was kann sie nicht? Ist sie besser als Sklave zu behandeln? Ist sie besser als selbstdenkende Spezies zu behandeln? Wie hat sie sich über die letzten Jahre auf dem Planeten verhalten? Wie hat sie sich gezeigt? Weil ich sage mal, der kanadische Außenminister hat ja nicht umsonst gesagt, wir werden gerade über die letzten Jahre beobachtet von außen, und ich kann mir gut vorstellen, was die so beobachten und was die vielleicht auch so durch den Kopf geht, wie es mit uns eventuell weitergehen soll oder nicht.
Dann lassen sie sich aber die letzten paar Jahre da echt viel Zeit, da irgendwie mal zu intervenieren bei dem ganzen Scheiß, der hier aktuell passiert.
Also ich glaube,
nicht, was sie raus wollen oder auf was sie warten. Aber
ich glaube, dass der ganze Scheiß, der hier passiert,
uns so relativ schnell selbst zerstört.
Ich glaube, dass der ganze Scheiß, der hier bei uns passiert, gerade ein Zeichen davon ist, dass gerade viel hin und her überlegt und geschafft und gemacht wird, und dann kommt die andere Spezies und sagt wieder, nö, das ist unser Planet. Dann kommt der Nächste und sagt, aber das ist unsere Spezies. Dann kommt der Nächste.
Also
und sagt,
wenn das dabei rauskommt, Spezies, dass die uns verwalten, dann
gute Nacht.
Dann würde ich das gerne selbst übernehmen.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Diskussionspunkt. Aber da müssten natürlich Schritt für Schritt erstmal über die Vergangenheit aufgeklärt werden muss. Und da finde ich das, was der Conny gesagt hat, ganz, ganz spannend. Du musst mittlerweile kein, nicht nur Alarmstufe B hören, um solche Informationen zu hören, sondern du kannst es in breiter Masse seit ein paar Jahren extremst gut alles im Internet finden, in allen Sprachen. Bisschen schön hergerichtet mit ein paar Bildern. Da gibt's natürlich auch ein paar Quatschvideos, ist doch ganz klar, gibt's zu allem Kram. Aber die Tatsache, dass die menschliche Spezies, um es mal in einem Satz zusammenzufassen, eventuell eine Hybridspezies ist, die aus verschiedenen DNA-Experimenten entstanden ist und weiter betreut wird und jetzt eventuell am Punkt angekommen ist, in dem sie vielleicht mal selbst Verantwortung übernimmt und vielleicht mal demnächst auch selbst zu einer DNA-Experimentierer wird und wir dann irgendwann die Rolle einnehmen zu, okay, jetzt überlegen wir uns mal eine Spezies und was sollen die können oder was machen wir mit uns Spezies Mensch, was spritzen wir uns als nächstes rein? Ja, ist unfassbar spannendes Thema und löst natürlich tausende von neuen Fragen auf.
Ja, was spritzen wir uns als nächstes rein? Also,
ich spreche ja, im Sinne von DNA.
Ja. Ich habe gerade Kohlenhydratblocker mir reingeknallt.
So einfach kriegst du DNA nicht verändert.
Oder so machst du ein Musk-Update.
Mit der CRISPR-Schere dran. Dann.
Machst du einen auf Elon Musk-Update und lässt dir demnächst mal so einen Chip da oben einpflanzen? Oder sagst
du, einfach einen 50 Jahre Schwammkopf-Brustkorb implantieren?
Ich warte 50 Jahre und lass mich noch ein bisschen evolutionstechnisch weiterentwickeln und mach das auf die natürliche Art und Weise. Das sind Fragen, die mit Sicherheit in den nächsten Jahren auf einen zukommen könnten.
Also ich fände es geil, wenn es einfach morgen irgendwie im DM so eine Pille gibt, wo man sich denn sowas einstellen kann, was man gerne mal gerade am oder im Körper braucht. Also auch so.
Ich brauche noch eine Leber.
Ich meine eher sowas wie, moin, bin ich mal schlank.
Ja. Wenn es das gibt, Conny, wenn du das erfindest, bist du ein gemachter Mann.
Ja, das glaube ich auch, dass ich das dann bin. Aber also, weißt du, was ich meine so?
Ja, ich glaube.
Oder du kannst so Telepathie auf einmal, du kannst auf einmal Gedanken lesen, du kannst auf einmal die ägyptische Tonleiter auswendig spielen, du kannst alle lateinischen Vokabeln auswendig. Also ich meine, was auch immer, es ist ja dann letztendlich alles offen.
Ja, aber da gibt es schon coolere Sachen, die ich mir vorstellen kann.
Wie hieß denn der Film? Wo es auch quasi um solche Upgrades ging, die so zeitlich begrenzt implantieren konntest. Der hat das auch ganz gut aufgenommen. Von der Thematik her ist das sehr ähnlich. Ich weiß bloß nicht mehr, wie er heißt. Heißt der vielleicht sogar Upgrade oder Update?
Update? Keine Ahnung.
Der war auf jeden Fall auch nicht schlecht. Aber man muss natürlich auch wirklich aufpassen bei seiner Quellenwahl. Ne? Wenn du jetzt dann guckst, hier im Internet wird sowas breit diskutiert. Ich habe da ein bisschen lachen müssen bei dem Top 10 Video, weil es ist ja so, das steigert sich ja dann immer, ne? bis zur Top 3. Und Platz 1 tatsächlich ist ein sehr bekannter Fund, mit dem ich mich auch vorher schon mal ein bisschen befasst hatte.
Okay.
Zusätzlich, das ist dieser Krabat. Ich habe hier den Link.
Ich bin da leider
in Thailand, in so einer Höhle. Das ist dieses Riesenskelett, das quasi von dieser Schlange so umwickelt wurde.
Ah, ja, okay. Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja. Und da ist ja auch so, dass das tatsächlich in sau vielen Videos, auch wenn du danach suchst, wird das immer wieder Riesenskelett genommen. Und ja auch diese Tatsache, dass es ja von diesem Schlangenskelett umschlungen ist. Und wir waren ja mal in Thailand im Urlaub, wir waren relativ nah an dieser Höhle, deswegen hatte ich schon mal geguckt, aber es gab da keinen Ausflug oder sowas hin, weil du musst tatsächlich mit so einem Schiff in diese Höhle fahren und dir das so angucken. Aber tatsächlich, und das ist interessant, dass das einfach nicht breiter publiziert ist, als diese fälschliche Annahme, dass es sich hierbei um tatsächlich ein echtes Skelett handelt, ist, dass es ein Beitrag ist von einem taiwanesischen Künstler. Moment, wie heißt er? Tu Wei Cheng für die Thailand Biennale 2018. Und der ist tatsächlich bekannt dafür, dass er quasi so pseudo-archäologische Funde inszeniert als Kunstobjekte. Und das ist basiert eben auf eine Mythologie von der Kampf, von so einem Kampf mit einem von einem Riesen mit so einem Schlangendrachen. Und der hat dieses Skelett da inszeniert. Und also ich habe da auch einen Haufen Links, die kann ich euch alle mal in die Gruppe posten. Der interessanteste ist der letzte Link, weil da siehst du ein Making-of-Video, wie er das gemacht hat, wie er das da hingeschifft hat. Und das Krasse ist eigentlich wirklich ein Kunstwerk. Und auch wenn du vor diesem Höhleneingang stehst, das Ganze ist natürlich so aufgemacht, wie als wäre es eine authentische Ausgrabung. Das soll es ja auch sein. Das ist ja eben der Gag an seiner Kunst, dass das alles möglichst authentisch aussieht. Aber du hast sogar am Höhleneingang, man sieht das auch kurz in dem Video, dann so ein Schild, wo quasi einerseits die Pseudogeschichte des Fundes aufgelistet wird, andererseits aber auch auf der anderen Seite die Entstehung des Kunstwerks durch den Künstler. Also da wird tatsächlich gar kein großes Geheimnis draus gemacht. Da werden auch keine Touris unter dem Vorwand eines Riesenskeletts, eines echten Riesenskeletts dahin gekarrt, weil du schon am Eingang quasi klar gemacht kriegst, dass es eine Kunstaktion ist. Aber tatsächlich, wenn du nach diesem Krabi ist dieser Ort oder diese Insel in Thailand, und Skelett suchst, findest du auf YouTube irgendwie hunderte Videos, die dieses Skelett als Beweis für eine große Rasse und weiß ich nicht was nehmen, weil es ja auch noch dazu hat, dieses Skelett zum Beispiel auch Fangzähne und die Schlange hat so ein Horn auf dem Schädel, weil es ja eigentlich keine Schlange ist, sondern eine Drache und er auch zu dieser Riesenspezies gehört. Vielleicht ist es aber auch, könnte natürlich diese Riesenspezies von der Mythologie her, vielleicht klingt es sich ja auch wieder in diese älteren Rassen ein, das kann ja durchaus sein. Aber dieses Skelett an sich ist nicht echt, ist nicht authentisch, aber wird tatsächlich in 90% aller Links, die ich zu diesem Skelett finde, als authentisch geführt, als Beweis für irgendwas. Und du findest von dieser Kunstausstellung tatsächlich relativ wenig Dokumentation. Ich meine, viel irgendwie auf Thai, aber die Links, die ich euch geschickt habe, geht es halt um den Künstler generell. Und wie gesagt, der letzte Link, so ein Vimeo-Link, ist quasi der Making-of-Prozess von diesem Skelett. Das fand ich relativ interessant, dass das immer noch, weil das Video, das du hier, das du uns weitergeleitet hast, ist ja noch nicht so alt, aber dass immer noch dieses Skelett, was eindeutig nachweisbar eine Kunstaktion ist, auch als Top 1 dieser mysteriösen Riesenskelette geführt wird, ist schon ein bisschen bezeichnend. Also da muss man doch auch aufpassen, es ist nie alles
Gold, was glänzt.
Was grün schleimt, ne?
Ja, aber
es ist trotzdem ein interessantes Thema auch. Ne? Ich meine, es ist ja auch die Sache, wenn du jetzt sagst, viele dieser geformten oder länglichen Schädel sind wahrscheinlich künstlich herbeigeführt, ist ja dann immer noch die Frage, vielleicht kommt das Schönheitsideal aber auch von irgendjemandem, der vorher mal da war und der halt vielleicht angebetet wurde oder als was Erstrebenswertes angesehen wurde, deswegen hat man dann probiert, den Babys die Schädel halt auch so zu binden. Ne, weil man gehofft hat, dass sie vielleicht auch so werden. Das kann natürlich auch sein.
Ne, darf also, ich das Ganze komplett kreuzen mit der Rasse Puxiti?
Puxiti?
Ja, diese Rasse der Nori besuchte ebenfalls den Planeten Erde, wo sie Nachkommen zeugten und als die riesigen, rothaarigen, legendären Menschen in Erinnerung blieben. Sie hatten großen Einfluss auf die Entwicklung mehrerer einheimischer Völker aus Süd- und Zentralamerika und hinterließen viele Spuren, insbesondere den Namen ihres Sterns, und der heißt Olmeca. Und als das Olmec-Sternenvolk in Erinnerung geblieben ist, es gab nämlich eine Zeit, in der über 2000 Angehörige dieser Rasse unter den Menschen auf dem Planeten Erde lebten. Und die ging allerdings dann fort, als es zu diesen territorialen Spannungen auf dem Planeten Erde kam und die da auch zugenommen haben. Und sie ließen aber einige dieser Spezies zurück. Und um es jetzt noch vollkommen zu übertreiben, liebe Freunde der Präastronautik, es befinden sich auf diesem Planeten noch einige dieser, sage ich mal, Rassen in Stasis quasi, in so Caverns, in eventuell sogar noch Raumschiffen, die sich unter dem Boden des Planeten Erde befinden und die gerade in diesem Moment langsam anfangen aufzuwachen. Ist das nicht noch eine schöne Geschichte?
Wie denn, die wachen jetzt auf?
Klimaerwärmung aufgetaut. Es ist wie beim Stromausfall, wenn dir dann so das Hackfleisch im Gefrierfach dann langsam davonläuft.
Okay. Ah, nicht, dass sich einer an das Hackfleisch anklebt bei dir daheim, denn du.
Ja, mein Toastbrot ist ja schon durch.
Wir haben gar nicht über das Toastbrot gesprochen. Scheiße.
Ja, stimmt. Ja, machen wir das nächste Mal.
Aber das ist übrigens wirklich noch so ein Alien-Phänomen, ne?
Das ist wirklich ein Alien-Phänomen, ja. Ich habe wirklich, man kann es ja mal kurz anschneiden.
Ja.
Ey, ich habe letzte Woche eine Packung Toastbrot gekauft, ne? Nachdem ich die Packung, die ich vorher gekauft habe, vielleicht vor gefühlt einem im halben Jahr, hatte ich diese andere Toastbrot-Packung. Das ist ja wirklich nur der Notnagel, wenn gar nichts mehr anderes da ist. Das hat sich ewig gehalten.
Das Lieblingsbrot der Deutschen ist das Toastbrot.
Echt?
Ja.
Das hätte ich jetzt nicht geglaubt.
War jetzt
aber zumindest habe ich mir letzte Woche eine neue Packung Toastbrot gekauft, habe zwei Scheiben davon gegessen und gestern wollte ich wieder eine essen. Es war wirklich komplett verschimmelt und nicht nur so ein bisschen angeschimmelt, sondern es war einfach wirklich, dieses ganze Ding war ein Block Schimmel. Ich weiß nicht, wie das innerhalb, ich meine, das ist vom MHD noch ewig weit entfernt gewesen. Ne?
Hast du es zurückgebracht als guter?
Das hab ich direkt quasi mit dem Flammenwerfer im Garten entsorgt.
Weil da gibt es ja Menschen, die fahren dann extra nochmal in den Supermarkt rein und sagen, ja, ey! Also
so ein Toastbrot für 99 Cent irgendwie da zu reklamieren.
Ey, es gibt Menschen, die reklamieren was für 20 Cent.
Weiß Gott, was mir da passiert ist. Vielleicht habe ich irgendwie reingespuckt beim Rausholen, ich habe keine Ahnung. Aber zumindest war ich erstaunt, dass es innerhalb von einer Woche zu so einer, da hat sich schon fast hier wieder eine neue Zivilisation gebildet, da in meinem Küchenschrank. Während aber halt der alte Toast, wirklich, ich hätte den vererben können, ohne Probleme. Wäre nichts dran gewesen. Also so viel zum Toastbrot. Alright. Die Menschen sind eigentlich auch nur Toastbrot. Alien-Toastbrot.
Und es gibt auch Riesentoastbrot und auch kleines Toastbrot.
Ja.
Was wohl da Frau Lange zu sagen möge.
Egal, aber da ist auch die Frage, wer zur Hölle kauft noch kleines Toastbrot, wenn es auch großes Toastbrot gibt?
Das ist auch so eine Frage, die ich wirklich nicht...
Ich kann sie dir direkt beantworten. Ein du, großes Toastbrot, ja, wenn das im Toast
zu viel hast, für
ist aufgewärmt. Nee, das wird ja dann auch, bis du es gegessen hast, schneller kalt. Ein kleineres Toastbrot, bist du fertig und ist nicht ganz so kalt geworden.
So gut. Unser Tipp für Leute, die heißes Toastbrot mögen, kauf kleines Toastbrot.
Ja.
Aber kleine Masse kann doch Wärme nicht so lange speichern wie große Masse. Naja, egal.
Herzlich willkommen zum Toast- und Physik-Podcast, Physik-Folge Nummer 1. Mit dem Toastbrot-Experten Mischa und dem Kleintoast-Experten Paul. Ja, ich führe durch
die... Vielleicht war auch das Riesentoastbrot.
Mein Name ist Guido Knopp, ich führe durch diese Sendung. Und
das kleine Toastbrot ist nur von Aliens aus dem Riesentoastbrot rausgeschnitten.
Das ist eine Hybridversion des
Ganzen. Ja, ist eine Hybridversion.
Ich habe die Weihnachtsglocken schon angemacht. Weil das ist ja die letzte Folge in diesem Jahr.
Oh mein Gott.
Oh, jetzt heulen wieder alle. Wie ist der jetzt vorbei? Ja, nächster Monat ist neues Jahr. Dann geht's einfach weiter.
Überraschung.
Dann vielleicht auch auf TikTok oder mit Telefonnummer. Da weiß ich noch nicht. Ich könnte uns ja mal eine Nachricht schicken an mail@alarmstufe.space oder auf unserem Instagram-Kanal. Was auch ein Phänomen ist, wo die Mars- und Saturn-Community sich noch nicht einig ist, warum wir viel mehr Hörer haben als Instagram-Follower. Drückt doch mal bitte, tut uns doch den Gefallen zu Weihnachten. So als Weihnachtsgeschenk. Folgt uns doch einfach bei Instagram. Das wäre ganz doof. Ja, Mama sagt
noch
zu,
einen Weihnachtsgruß.
Ja.
Ja, dann.
Ich grüße Alpha Centauri und weiter draußen. Alles, was auf uns guckt.
Oh,
allen mit langem Schädel.
Ja, Paul,
ja, ich grüße die Freunde des Saturns und empfehle die nächsten zwei Monaten ganz entspannt zu bleiben, egal was kommt.
Und ich grüße alle, die mich kennen. Die sind wir raus. Bis dann. Tschüss.
Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, genau. Ja, frohe Weihnachten.